Grüße aus Shkodra, Albanien. Wir haben es uns jetzt hier gerade bequem gemacht in einer Zinne der Burg von Shkodra mit einem wunderschönen Ausblick auf den Zusammenfluss der Flüsse Drin und Bojana, die hier aus dem Skutari-See, den sieht man da auch durch die Nachbarzinne. Der Fluss Bojana fließt dann eben aus dem Skutari-See in die Adria da vorne, irgendwo da hinterm Horizont, allzu weit weg ist es auch nicht. Und ja, da hatten wir jetzt eine wunderschöne Sicht drauf und haben uns insofern einen sehr, sehr schönen Platz jetzt hier ausgesucht, um diese Podcast-Episode aufzunehmen. Es ist jetzt heute Montag, der 22. August, 10 Uhr. Wir sitzen im Schatten der Zinne, insofern ist es noch halbwegs erträglich. Und bevor wir jetzt einsteigen und die beim letzten Mal ja versprochene Wanderung noch ein paar Worte dazu verlieren im Durmitor-Massiv, noch ganz kurz ein kleiner Nachtrag zu unserem Teilstück über die Verfassung von Bosnien-Herzegowina. Ich glaube, das war Episode 4 oder 5, wo wir uns ja sehr ausführlich mit der Verfassung von Bosnien-Herzegowina befasst haben. Und Grund für diesen kleinen Nachtrag ist das hier.
Rubbish, full rubbish, people. I'm not sitting and standing here. I'm caring for this country. This is a town where people have lost their lives. And we are not here just to make political games. And in this country, people make political games. Not people, but the politicians. And I am rid of this. Ask your questions, but please take it how I am deciding and how I am dealing with the people. Sorry to be so outspoken, but I am here with all these insultations, which are absolutely wrong.
Ja, das war der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, CSU. Wie er sehr cool und souverän auf kritische Fragen von Journalisten, von bosnischen Journalisten reagiert. Denn er hat jetzt eben nochmal 2 Monate vor der Wahl versucht, mit seinen Bonner Befugnissen eine Wahlrechtsänderung durchzudrücken. Und als ich das jetzt gelesen habe, ich meine, das kam ja sogar in den deutschen Medien vor, was ja durchaus außergewöhnlich ist für die politischen Vorgänge in Bosnien-Herzegowina, dass die sogar in Deutschland erwähnt werden in den Medien, habe ich nicht schon gedacht, oh scheiße, können wir jetzt hier unsere ganze Verfassungsepisode nochmal über den Haufen werfen und müssen die nochmal neu machen. Turns out ist zum Glück nicht so, denn betroffen ist hier nur ein kleiner Teil des Wahlrechts und nämlich nur der in der Föderation Bosnien-Herzegowina, also nur in der kroatisch-bosniakischen Teilentität. Die haben natürlich auch nochmal eine Verfassung, die genauso kompliziert ist wie die praktisch Verfassung des Gesamtstaats, wo es auch um Proporz und so weiter geht. Und da hat er jetzt eben ein paar relativ stark kritisierte Änderungen vorgeschlagen und versucht, oder wollte sie durchdrücken. Ob sie jetzt wirklich durchkommen, ist noch unsicher. Wer sich da genauer mit beschäftigen möchte, dem empfehlen wir einen sehr ausführlichen und detaillierten Tweet von Daniel Majic, einem der Macher von des Balabala Balkan Podcasts. Link dazu in den Shownotes. Da wird eben genau erklärt, worum es da geht und was das Problem ist. Ja, so viel dazu. Wir haben im letzten Podcast ja schon angekündigt, dass wir noch eine Wanderung im Durmitor-Massiv vorhatten. Und die haben wir auch durchgeführt, haben wir auch einen Artikel in Textform online gestellt, ausnahmsweise. Trotzdem vielleicht noch ganz kurz auch an dieser Stelle dazu.
Genau, für die Lesefaulen unter uns. Also wir haben uns eine kleine Wanderung vorgenommen und ein paar Highlights abgehakt, die in diesem Durmitor-Massiv auf unserer Karte zu erkennen waren, sage ich mal. So ein Ice Cave, also eine Höhle, in der im Grunde Eisstalaktiten und Stalagmiten vorhanden waren und so einen kleinen gletscherartiges Eisstückchen. Dann den Bobotov-Kuk mit 2523 Meter, der von den Montenegrinern gesehen zumindest der höchste Berg Montenegros sein soll. Und ja, letztendlich war es tatsächlich so, dass wir ein bisschen länger für die ganze Wanderung, wir hatten uns 16 Kilometer ausgemalt, am Ende war es dann doch ein paar mehr und wir dachten halt, ja, wir laufen früh um 7 los und kommen nachmittags dann an dem Setlo, an dem Pass an, den wir mit dem Fahrrad schon überquert hatten, also wir machen eine One-Way-Wanderung und würden dann per Anhalter zurückfahren. Tatsächlich haben wir deutlich länger als gedacht gebraucht. Also es war sehr anstrengend, einfach weil es so viele Höhenmeter hoch ging. Also wir sind auf ca. 1400 Meter gestartet und dann eben 1100 Meter hoch gewandert. Im Schnitt, aber zwischendurch natürlich auch immer mal wieder hoch und runter. Und gerade das letzte Stück auf diesem Bobotov-Kuk war dann auch eher Klettern als Wandern. Naja, die Belohnung dafür war dann eigentlich nur eine Nebelwand. Also dieser komplette Gipfel war eingepackt in eine Wolke, als wir dort waren. Naja, wir haben es trotzdem gemacht. Am Ende des Tages waren unsere Beine K.O. Und ja, wir hatten halt, das war der letzte Tag, wo wir in Chabeljak waren. Und danach hatten wir halt keinen Ruhetag, sind am nächsten Tag entsprechend gleich weitergefahren. Und für mich hieß das dann, dass ich die nächsten Tage immer sehr kaputte Beine hatte. Und es ging zum Glück am nächsten Tag erstmal runter. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht auf die Reihe bekommen.
Ja, wir haben ja sogar noch gefragt beim Guesthouse, ob wir noch einen Ruhetag dranhängen können, so kurzfristig, als wir das gemerkt haben. Aber die waren dann schon ausgebucht. Also ja, ich habe da wirklich, also meine Beine habe ich nach einem Tag Fahrradfahren noch nie so sehr gespürt und die Schmerzen gehabt in den Muskeln wie nach diesem Wandertag. Also das war wirklich sehr beeindruckend und auch ein bisschen ernüchternd, dass das Training auf dem Fahrrad eben fürs Wandern halt doch irgendwie anscheinend nicht ausreicht, zumindest nicht für die Art Wanderung, die wir da gemacht haben. Alle Details, die wir jetzt übersprungen haben, die könnt ihr dann eben in dem Artikel nachlesen. Den verlinken wir bestimmt auch nochmal in den Shownotes hier.
Nach der Wanderung ging es dann eben am nächsten Tag gleich weiter runter von diesem Durmitor-Höhe in die Taraha-Schlucht. Also da konnte man im Grunde schon, als man oben von der Hochebene im Grunde Richtung dieser Schlucht gefahren sind, fand ich ganz cool, dass man irgendwann schon so dieses Ende des Plateaus, an einer Stelle war das so richtig zackig und man hat so den Felsrand gesehen, wo das so steil abfiel. Das fand ich ganz cool und da ist man dann eben am Hang auch runtergefahren in diese Taraha-Schlucht. Und ja, sind dann da reingekommen, erstmal zu so einer großen Brücke, wo wir dann auch eigentlich nicht drüber müssten über die Taraha. Also wir sind auf der einen Seite eigentlich immer geblieben, auf der Seite vom Durmitor-Massiv in dem Sinne, sind aber auf der Brücke ausgerollt und hatten da erstmal einen Blick über den Canyon und in dieser Schlucht, in dieser Taraha, die unten drin geflossen ist, sind dann auch schon einige Raftingboote unterwegs gewesen. Also an dem Tag war es auch schön und da waren auf jeden Fall viele Leute dann raften. Und dann sind wir eben wieder die Brücke zurückgefahren und an der Taraha entlang. Und ja, ich fand die Taraha-Schlucht eigentlich sehr schön auf jeden Fall auch. Also im Gegensatz zur Piwa-Schlucht, die wir zuvor gefahren waren, war hier die Straße halt ganz unten, also fast ganz unten am Fluss. Man konnte jetzt auch nicht zum Fluss laufen. Dazu war es nochmal so 10 Höhenmeter steil nach unten durch den Wald. Aber man war sehr nah dran. Es gab nicht so viele Tunnel. Also man ist am Anfang durch ein, zwei Tunnel gefahren, aber danach eigentlich nicht mehr wirklich. Aber die Schlucht war sehr eng und ging steil nach oben. Deswegen war man die meiste Zeit auch am Anfang noch ein bisschen im Schatten. Und deswegen fand ich das eigentlich fast so ein bisschen schöner als die Piwa-Schlucht. Da ist vielleicht ein Bias drin, weil in der Piwa-Schlucht hatten wir nicht so schönes Wetter, war es nicht so sonnig am Anfang. Und war auch ein bisschen kürzer von der Strecke, wo man wirklich den Fluss gesehen hat. Der Stausee war dann natürlich ganz schön, aber das zähle ich jetzt nicht zum Vergleich dazu, sondern ich würde jetzt nur halt die Schluchten mit dem eigentlichen Fluss vergleichen.
Ja, ich bin ja damals mit dem Kumpel schon 2013 eben dieses Triple aus Piwa-Schlucht, Durmitor Nationalpark und Taraha-Schlucht gefahren. Und eben weil es mir eben so gefallen hat, wollten wir das jetzt wieder machen. Also Piwa-Schlucht ist ja die Schlucht mit den 3,24 Tunneln pro Kilometer, die wir im letzten Podcast besprochen hatten. Und ja, ich fand die Piwa-Schlucht eigentlich, die ist halt schon spektakulärer aus meiner Sicht, eben wegen den ganzen Tunneln und durchaus auch, weil sie eben auf halber Höhe durch die Canyonwand führt. Also ich finde das eigentlich eher ein Alleinstellungsmerkmal. Bei Schluchten hat man doch eigentlich schon eher, dass die Straße normalerweise eher unten neben dem Fluss entlang führt, so wie bei der Taraha. Insofern finde ich es eigentlich eher was Besonderes, dass es eben bei der Piwa-Schlucht nicht so ist, oder?
Ja, offenbar legst du halt mehr Wert auf die Straße und wie die so aussah und ich mehr auf die Natur der Schlucht selbst vielleicht ein bisschen in dem Vergleich hier.
Also die Taraha war halt vielleicht ein bisschen grüner, meinst du das?
Nee, wie ich gemeint hatte, sie war enger.
Die Taraha-Schlucht war enger?
Ja, am Anfang mit Sicherheit. Die war enger und steiler.
Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch anders eingeschätzt. Aber gut, keine Ahnung, vielleicht weil man weiter unten war, wirkt es so, weil es halt unten enger ist als oben. Was ja, keine Ahnung, müssen wir nochmal nachschauen, welche tatsächlich enger ist. Also ich finde halt eben auch dadurch, dass die Piwa halt etwas weniger bewachsen ist mit Bäumen, sondern felsiger ist, wirkt sie halt auch einfach schluchtiger als die Taraha-Schlucht. Aber auf der anderen Seite ist die Taraha-Schlucht halt ein bisschen, oh, da fährt gerade irgendwie ein Motorrad, ich weiß nicht, ob man das hört. Gibt da gerade richtig Gas. Ich hoffe, man hört es nicht. Also da unten auf der Straße, da unter unseren Füßen. Ich meine, die Tara-Schlucht war halt ein bisschen entspannter, oder? Es ist schon weniger Verkehr als in der Piwa-Schlucht gewesen, würde ich sagen. Und es geht halt weniger hoch und runter letztlich. Vielleicht kommt auch daher ein bisschen der Bias. Wir sind zwar beides flussaufwärts gefahren, aber letztlich war es in der Piwa-Schlucht doch schon ein bisschen steiler, auch öfter nach oben, oder?
Naja, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir in der Piwa-Schlucht nicht so weit gefahren sind, weil da kam ja dann relativ bald der Stausee und an der Tara sind wir richtig weit gefahren. Also wir sind eben von dieser Brücke, wo man runterkam, vom Durmitor Nationalpark, dann ewig an der Tara lang, also durch die ganze Schlucht eigentlich durchgefahren. Und dann kamen wir auch irgendwann aus der eigentlichen Schlucht raus, wo sich dann das Land ein bisschen geöffnet hat, sage ich mal, hinter der Stadt Mojkovac eigentlich oder auch schon ein Stückchen davor. Und dort haben wir uns dann auch einen Zeltplatz an dem Abend gesucht. Und dieser Zeltplatz abends, den wir gefunden haben, das war dann gar nicht so einfach eigentlich, weil nach Mojkovac, also wir sind relativ weit gefahren an dem Tag, mehr als wir uns vorgenommen hatten. Wir waren dann hinter dieser Stadt Mojkovac an so einer Art Bundesstraße eher. Da war es halt relativ viel befahren und entsprechend auch, wenn man Richtung Tara gegangen ist, auch relativ bemüllt und dreckig. Aber wir haben an einem Ortchen noch so ein paar Felder gefunden und wollten uns da eigentlich neben so einem Baum erstmal stellen. Und dann kam so ein Hund und hat uns angebellt. Deswegen mussten wir nochmal weg, was aber eigentlich gar nicht so schlecht war, weil dann sind wir den Feldweg ein bisschen weitergelaufen und kamen dann zu so einem schönen Kiesstrand direkt an der Tara, wo man auch gut sein Zelt aufstellen konnte. Sieht ihr dann in den Bildern, wie dieser Platz dann aussah. Diese Straße, die ich da gerade benannt hatte, das ist eben die Straße in Richtung von Podgorica, eben der Hauptstadt des Landes. Und diese Straße fährt dann später auch weiter durch die Moravča-Schlucht.
Also später im Vergleich zu da, wo wir waren, aber noch vor der Hauptstadt. Also praktisch zwischen unserer Position und der Hauptstadt liegt dann noch die Moravča-Schlucht. Und ja, entsprechend ist halt recht viel befahren. Wir, Fabian und ich, sind die damals 2013 auch gefahren, weil sie uns eben empfohlen wurde, weil die Moravča-Schlucht auch noch tiefer sein soll als die Tara und die Piwa-Schlucht, was jetzt aber, also subjektiv, also kommt es aufs Gleiche raus, halt nochmal eine dritte Schlucht, ist auch sehr spektakulär, aber eben mit mehr Verkehr. Und deswegen haben wir uns diesmal entschieden, praktisch parallel zur Moravča-Schlucht auf albanischer Seite der Grenze zu fahren. Also im Prinzip hat man die Moravča-Schlucht, dann parallel dazu die albanische Grenze und dann parallel dazu wiederum die Schlucht, durch den der Fluss Cievna fließt, beziehungsweise Cem, also C-E-M auf Albanisch und Cievna auf Montenegrinisch. Die hatten wir auch schon im 2013 auch schon auf dem Schirm, damals wurde uns dann eben die Moravča-Schlucht befohlen, empfohlen und diesmal haben wir gedacht, nee, dann machen wir jetzt hier eben die Schlucht in Albanien, die Cievna-Schlucht. Und ja, also um eben dann dorthin zu kommen in die Cievna-Schlucht, sind wir dann eben von dieser großen Straße in Richtung Podgorica auf eine Straße abgefahren, die auf unserer Karte nur gelb dargestellt ist, also nicht orange, also in einer niedrigeren Kategorie. Aber wir hatten da immer noch relativ viel Verkehr und dann kam Regen dazu und das war beides, was womit wir eigentlich ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet hatten, oder? Also wir hatten mit deutlich weniger Verkehr gerechnet, auf jeden Fall, aufgrund der niedrigen Straßenkategorie. Und auch den Regen hatten wir irgendwie aus den Vorhersagen nicht so ganz auf dem Schirm.
Ja, deswegen sind wir da, klingt komisch, aber auch ein bisschen schneller vorangekommen. Ich für meinen Teil, weil ich dachte, ja, Verkehr ist kacke, Regen ist kacke, kann ich wenigstens ein bisschen schneller fahren, dann kommen wir wenigstens voran.
Ja, und dann haben wir dann plötzlich festgestellt, dass die Straße in Richtung einer Autobahn verläuft, die auf unserer Karte eben noch als im Bau befindlich eingezeichnet war und die wir deswegen nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Die ist erst, wie ich jetzt im Nachhinein rausgefunden habe, tatsächlich erst am 13. Juli eröffnet worden. Und insofern hat diese Straße praktisch in dem Abschnitt nur als Zubringer für diese Autobahn gedient, die dann ebenfalls nach Podgorica führt. Und sobald wir da dann dran vorbei waren, hatten wir dann eben unsere erwartete, schöne, kleine, ruhige, gelbe Straße. Und es hat ja dann sogar aufgeklärt mit der Sonne und weniger Verkehr und war wirklich wunderbar. Diese Autobahn ist übrigens die, die auch schon öfter mal in den deutschen Medien war, denn die ist finanziert und gebaut von China und ist so praktisch das Symbol für den chinesischen Einfluss auf den Balkan, insbesondere weil halt wirklich sehr, sehr fraglich ist, wie das kleine Balkanland Montenegro diesen sehr großen Kredit für diese Autobahn zurückzahlen soll. Ich meine, die Autobahn geht halt wirklich mitten hier durchs Dinarische Gebirge, also sehr unwegsam, viele Tunnel, viele Brücken, extrem teuer und aufwendig zu bauen. Und China hat halt den Kredit geliefert und die Baufirmen gestellt. Und ja, hat jetzt Montenegro darüber so ein bisschen in der Hand, zumindest wenn die Probleme bekommen, den Kredit zurückzuzahlen. Jedenfalls bedeutet das allerdings auch, wie wir dann auch später von anderen Leuten gehört haben, von Leuten, die von Montenegrinern, dass die Moravica-Schlucht heutzutage wohl dann eben wegen der Autobahn nur noch relativ wenig befahren ist. Also wer heute jetzt mit dem Fahrrad da in diese Richtung fahren muss, der kann wohl durchaus wieder sehr, sehr guten Gewissens durch die Moravica-Schlucht fahren, ohne viel Verkehr fürchten zu müssen. Allerdings auch diese Straße, die wir jetzt gewählt haben durch Albanien, ist durchaus sehenswert und war sicherlich kein Fehler für uns, diesen Weg gewählt zu haben, denn auch da ist ja nicht besonders viel Verkehr. Wie war die denn?
Ja, man musste halt nochmal einen Pass überqueren. Also wir sind erst, wie gesagt, an der Tara lang gefahren, dann nochmal an einem Fluss lang, der dann in die Tara fließt, nach oben. Und haben dann einen Pass auf 1573 Meter noch überquert an diesem Tag, an dem wir erst den schlimmen Verkehr hatten und Regen auch hatten.
Also noch in Montenegro, noch vor der Grenze zu Albanien.
Ganz genau. Und sind dann eben nach dem Pass wieder runtergefahren, dann wieder an einen anderen Fluss gekommen, der da eben entsprungen ist oben. Und in die Stadt Andrićevica. Und da wir so weit gefahren sind, waren wir eben bei dieser Stadt und mussten eben aus der Stadt wieder raussuchen und wieder einen Schlafplatz suchen. Ist also wieder ein bisschen spät geworden. Und ja, dann haben wir uns eben wieder unsere Karte angeschaut und dann gab es manchmal so Sträßchen, die eben runter zu diesem Fluss, der Lim heißt, geführt haben. Und dann haben wir einen dieser Schotterwege eben gewählt und sind relativ weit runter, noch 20 Höhenmeter oder so von der Straße runtergefahren. Und da diesen Schotterweg lang. Und haben dann letztendlich ganz am Ende davon auch tatsächlich keinen Platz am Fluss gefunden, aber immerhin eine relativ weite Wiese, die auch gut gemäht war und keiner da war. Und da kam tatsächlich dann auch ein Pärchen vorbei, die mit ihren Hunden gegangen sind. Die Frau konnte gut Englisch, hat uns halt gefragt, wo wir denn schlafen. Und wir meinten, ob es okay ist, hier unser Zelt aufzustellen. Dann meinte sie, Sie haben auch einen Platz zum Schlafen, aber der Mann hat dann wohl komisch geschaut oder irgendeinen Blick geworfen und dann meinte sie nur noch, ja, es ist okay, hier zu schlafen. Ja,
der Mann hat irgendwas auf Montenegrinisch gesagt, so, was ich nicht verstanden habe. So in dem Tonfall, so nach dem Motto, ja, es muss jetzt nicht sein, dass wir die auch noch bei uns im Garten haben.
Jedenfalls war es uns aber egal, weil der Platz war schön. Und dann haben wir uns da hingesetzt und da angefangen zu kochen. Und dann kam da auch noch ein Traktorfahrer später vorbei. Und der wollte uns tatsächlich auch noch einladen, bei sich zu Hause zu schlafen. Aber das war halt ein bisschen blöd, weil wir hatten den Kocher schon angeworfen. Das heißt, wir mussten jetzt auch unser Essen kochen. Und bis wir damit fertig geworden wären, dann müssen wir noch irgendwo hinfahren, wo der Traktorfahrer uns, also der konnte kein Englisch. Da haben wir uns nur mit Handzeichen und gebrochenen Wörtern unterhalten. Und entsprechend wäre es auch schwierig geworden, dass der uns erklärt, wo denn sein Zuhause ist, sodass wir nach dem Essen da noch hätten hinfahren müssen. Und ja, war schade, aber egal, unser Plätzchen war ja trotzdem schön.
War ein bisschen schlechtes Timing, ja. Ich meine, stimmt, wir haben jetzt ja tatsächlich, wir haben 4 oder 5 Mal wild gecampt zwischen Čabeljak und Podgorica und wir haben jedes Mal das Zelt erst im Dunkeln aufgestellt, ne? Weil es irgendwie, weil wir entweder spät angekommen sind oder noch Leute irgendwie da waren und wir dann aber warten wollten im Zelt aufbauen, bis die Leute irgendwie weggegangen sind oder aus verschiedenen Gründen, was ein bisschen mühsam war, ne? Du fandest es ein bisschen stressig vor allem.
Ja, es war vor allem deswegen nervig, weil gerade auf den Wiesen sich dann schon der Tau gebildet hatte und dann waren die Taschen von außen eben ein bisschen feucht und dann hat man sie ins Zelt genommen, wo man eigentlich nicht die Feuchtigkeit haben will.
Ja, nach dieser Nacht dann sind wir dann eben auf die albanische Grenze zugefahren, um dann eben diese Cijevna-Schlucht auf albanischer Seite der Grenze runter, praktisch zurück Richtung Adria zu fahren. Und da war dann eben schon vor der albanischen Grenze auffällig, wie albanisch die Orte wurden. Also vor allem Gusinje. Gusinje ist der letzte Ort dann vor der albanischen Grenze, vor Albanien noch in Montenegro. Und als wir da dann durchgefahren sind, da, ja, da habe ich schon gedacht, hey, also da sind wir jetzt, da wohnen fast nur Albaner, oder wir sind praktisch hier schon in einer albanischen Stadt. Und turns out, das war auch so. Also wir haben ja auch mit ein paar Leuten geredet dann dort. Und ja, das waren alles Albaner. Und interessant war auch, dass da sehr viele Autos, also weiß ich nicht, wir haben an dem einen Tag bestimmt 5 oder 10 Autos gesehen mit amerikanischem Kennzeichen. Und da haben wir dann auch mal, sind wir auch mal einfach an die Scheibe gegangen, haben an die Scheibe geklopft, als der da irgendwie an der Ampel stand oder so und gefragt, was zur Hölle er eigentlich mit seinem Auto macht hier mit amerikanischem Kennzeichen. Ja, und die haben uns dann eben ihre Geschichten erzählt, dass sie halt ausgewandert sind. Anscheinend, also laut einem dieser ethnischen Albaner sind 85% der Bevölkerung von Guzinje in die USA ausgewandert. Und ja, machen natürlich dann im Sommer immer Urlaub in der alten Heimat. Und aus irgendeinem Grund, den ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, aber offenbar ist es für sie irgendwie einfacher, ihre Autos in Amerika zu kaufen oder als Zweitwagen zu kaufen und nach Albanien bzw. nach Montenegro zu verschiffen und hier dann praktisch stehen zu lassen über den Winter. Also die haben dann ein Auto in Amerika und ein Auto hier. Und immer wenn sie halt hier in ihre Heimat besuchen kommen im Sommer, dann haben sie halt ein Auto, mit dem sie rumfahren können. Und das hat dann halt noch ein Kennzeichen, vor allem aus dem Nordosten der USA. Ne? Also die allermeisten waren New Yorker und dann gab es irgendwie noch New Jersey, genau. War auf jeden Fall ganz interessant. Aber ja, also gefühlt waren wir schon in Albanien. Tatsächlich sind wir dann erst wenige Kilometer später tatsächlich auch über die Grenze nach Albanien gefahren und haben uns dann auch gleich einen Campingplatz gesucht, beziehungsweise nach einem Campingplatz Ausschau gehalten.
Den wir zuvor schon auf der Karte gesehen hatten. Also da stand nicht wirklich, dass es ein Campingplatz zum Bezahlen oder so war. Da war nur so ein Zeichen, dass man da campen kann vielleicht gut. Oder so sah es für uns auch aus, weil da so schön ein Fluss und mit einem Wasserfall und so durchgeflossen ist.
Also man weiß das ja nicht immer so genau, ne? Weil diese Karte von OpenStreetMap nach dem Wikipedia-Prinzip funktioniert, da kann ja jeder irgendwas eintragen. Aber vermutlich hat da schon mal jemand gezeltet und ein Zeltsymbol eingetragen. Also ja, kann man mal gucken, ob das auch für uns was ist.
Ja, und das war was für uns, weil es war wirklich ein schöner Platz. Wie ich schon gesagt habe, da ist so der Fluss durchgeflossen und der war noch relativ klein an der Stelle und da ist auch noch ein kleiner Nebenfluss gerade reingeflossen. Und dann war eben so ein Steinstrand nebendran, der ein bisschen hochgegangen ist. Und dann konnte man von der einen Seite von so einem Parkplatz direkt neben der Straße ran. Da waren dann auch viele Albaner bzw. Montenegriner, die da baden gegangen sind. Und die Straße ging dann über eine Brücke und von der anderen Seite des Flusses konnte man dann auf so einem kleinen Feldweg und dann so einen Weg runter, der so halb abgefallen ist, weil da gerade Baustelle war, wo wir aber mit den Fahrrädern durchgekommen sind, auf so eine Wiese. Und da haben wir uns dann eben hingestellt, sind baden gegangen, haben ein bisschen unsere Klamotten gewaschen noch. Also einfach nur im Wasser halt gewaschen, damit sie ein bisschen sauberer sind. Ohne jetzt irgendwelches Waschmittel oder so. Und haben da noch ein bisschen den Abend oder eigentlich den ganzen Nachmittag genossen. Also hatten wir uns auch vorgenommen, nachdem wir die 2 Tage zuvor halt relativ weit oder weiter als geplant gefahren sind, konnten wir uns hier den Nachmittag dafür freinehmen, ein bisschen ausruhen. Ich hatte immer noch Muskelkater vom Wandern an dem Tag. War also so ganz gut. Und ja, wir waren dann auch nicht die Einzigen da. Also mittags waren, wie gesagt, viele zum Schwimmen da. Aber auch zum Campen waren wir nicht die Einzigen. Da waren nämlich auch noch 2 andere Deutsche aus dem Münchner Raum, Caroline und Frank, da, die mit ihrem Van, oder kann man das als Van schon bezeichnen, dieses Auto?
Es war eher so ein Geländewagen, so ein großer Pickup, wo sie hinten, ich glaube Sarg haben sie es genannt, ne? Also so noch praktisch so eine Hülle über die Ladefläche gebaut haben, dass die auch überdacht ist.
Genau, also die haben am anderen Ufer dann gecampt sozusagen und dann sind wir später mal zu denen rüber gewartet durch den Fluss und haben dann auch zusammen geredet und noch was gegessen. Ja, war ganz nett. Und den vor allem nämlich später auch noch den Sternenhimmel beobachtet, als es dann dunkel wurde. Der war richtig krass dort. Also man hat komplett wirklich, also von der Nordhalbkugel schaut man ja eigentlich aus der Milchstraße raus. Und trotzdem hat man überall Sterne gesehen. Also es war viele helle Sterne und zwischendrin immer wieder weiße Punkte. Also der Himmel war im Grunde nicht schwarz, sondern durchzogen von weißen Punkten überall. Also es war echt krass. Ich habe noch nie so einen schönen Sternenhimmel vorher gesehen, glaube ich. Also da war die Lichtverschmutzung sonst immer zu schlimm. Und auch jetzt hier in Schruder hatten wir abends mal auf den Himmel geschaut und so. In der Stadt ist natürlich, da siehst du so der große Wagen oder so, diese Sterne, die das formen, sieht man noch. Aber also dort auf diesem Campingplatz hat man wirklich dazwischen noch Millionen weitere Sterne gesehen.
Und halt vor allem das Bild, das Band der Milchstraße halt, oder? Darum geht es ja auch vor allem, oder? Ja, von diesem Campingplatz ging es dann nochmal hoch auf den Pass Cafa Bordolesit. So heißt er zumindest auf meiner Karte. Und also nochmal auf 1355 Meter hoch und erst von dort dann praktisch in das ja schon viel früher in diesem Podcast angesprochene Tal, durch das die Zjevna fließt, das dann eben parallel zur Morodscher Schlucht verläuft. Und auf diesem Pass, auf der Passhöhe praktisch, ja, da war tatsächlich ein kleiner Bolzplatz, eher so von mittelguter Qualität, also so eine Mischung aus Gras, Erde und Sand, auch keine Fangnetze, also wenn der Ball mal ein bisschen übers Ziel hinausging, dann ist er halt irgendwie den Hang runtergerollt und auch die Tore hatten keine Netze, sondern waren eben, bestanden einfach nur aus drei Holzbalken. Und ja, entsprechend der Qualität des Bolzplatzes war auch das Niveau des Fußballspiels, das da nämlich gerade stattfand, als wir da auf dem Pass angekommen sind. Im kompletten Gegensatz dazu stand dann allerdings das Niveau der Stimmung der Zuschauer. Da waren nämlich echt viele Zuschauer da für so einen Bolzplatz. Also bestimmt, ich würde mal sagen, mal mehr als 100 auf jeden Fall. Und ja, die haben da wirklich ihre Mannschaften unterstützt, wie noch was. Und es stand auch irgendwie ein Pokal irgendwo auf dem Tisch. Und jemand hat uns dann später auch erzählt, dass es irgendeine Art von Finale ist. Konnten jetzt leider nicht genau sagen, was. Aber es sind wohl irgendwie halt zwei Dorfmannschaften, die jetzt hier irgendwie ein Turnier bestritten haben. Und das jetzt praktisch das Finale dafür sei. War auf jeden Fall ganz witzig anzuschauen. Aber ja, wie gesagt, jetzt nicht aufgrund des fußballerischen Niveaus, sondern eher aufgrund des Eventcharakters. Und ja, ab dort ging es dann eben die Straße hinunter in die Zjevna Schlucht. Beziehungsweise, wie vorher schon gesagt, Cem-Schlucht, also Cem-Schlucht. Keine Ahnung, wie würdest du das aussprechen?
Weiß ich nicht. Ich kann noch kein Albanisch bisher.
Okay, ja, aber beim Rozafa-Castle, da hast du mich korrigiert.
Na, ich dachte, das Z ist bestimmt nicht eher so Rozafa oder Rozafa, weil Z war bisher nie Z wie in Deutsch. Ist nirgends so.
Okay, also weil wir sitzen hier, diese Burg von Skodra, die heißt halt auch Rozafa oder wie auch immer Castle und wir haben uns drauf, oder ich habe dann gesagt, naja gut, wenn du meinst Rozafa ist Quatsch, das heißt bestimmt irgendwie anders, dann sage ich einfach nur Burg von Skodra. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, ja, eben die Straße in die Schlucht rein war halt so eine richtige Achterbahnstraße, also die ist auch recht neu asphaltiert worden, also da hat man, da sieht man auch nochmal diesen Aufschwung auf dem gesamten Balkan, also nicht nur, ich meine in Mostar war alles viel, viel touristischer vor 10 Jahren. Zumindest war das unser Eindruck oder mein Eindruck. Dann hier die Autobahn in Montenegro, die gebaut wird. Jetzt hier in Albanien ist die Straße neu asphaltiert. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir die auch schon 2013 auf dem Schirm hatten und überlegt hatten, ob wir sie fahren sollen. Damals wäre das halt noch voll geschottert gewesen. Jetzt haben wir hier einen niegelnagelneuen und besten Asphalt gehabt, ohne jede Schlaglöcher. Also es ja, ist schon... Es wandelt sich schon schnell und sichtbar über die Jahre hier auf dem Balkan. Das ist schon beeindruckend. Dennoch haben sie die Straße so mehr oder weniger von der Straßenführung offenbar genau entlang der alten Schotterstraße gebaut. Also sie haben keine neuen Brücken oder Tunnel oder sowas dafür gebaut, sondern es gibt noch genau die gleichen steilen Abschnitte, genau die gleichen engen Kurven, die es wohl auch bei der alten Schotterstraße gegeben hatte. Nur, dass eben jetzt alles Asphalt ist. Aber entsprechend spannend war das dann halt auch. Also man ist dann wirklich eng um die Kurve gefahren und dann plötzlich ging es kurz steil runter und dann ging es wieder ein bisschen hoch und dann war wieder eine Kurve und das war wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Abfahrt irgendwie. Weiß ich nicht, weil irgendwie sonst ist irgendwie meistens irgendwie gleichmäßiger vom Fahrverhalten, oder?
Ja, und nicht nur vom Fahrverhalten, sondern auch die Aussicht war ja echt spektakulär. Also man ist ja oben runtergefahren, da war noch alles saftig grün und Bäume und dann ist man langsam weiter runter und dann hat sich's in Büsche und ein bisschen trockener Ebenen gewandelt und dann konnte man auch so die Felsformationen von diesen Bergen sehen. Das war dann richtig krass, so Schiefergestein, ne? Oder wo du dann die Berge hast du so als schräge Platten eigentlich gesehen. Da waren halt einfach, als hätte da jemand einen Turm aufs Platten gemacht und das war der Berg. Sah schon echt spektakulär aus, wenn man da dadurch runtergefahren ist dann. Ja, und entsprechend ist man eben von der Kühle des Passes oben dann auch wieder runtergefahren. Wir sind ja dann auf, weiß nicht, knapp 100 oder also Meereshöhe annähernd runtergefahren wieder. Und dann wurde es halt auch immer wärmer nach unten wieder. So der heiße Gegenwind ist einem entgegengeströmt. Und obwohl es dann halt runterging die ganze Zeit, beziehungsweise man muss dazu sagen, dass es gerade am Ende dann auch immer wieder mal ein Stückchen hoch ging und dann wieder runter und dann wieder ein bisschen hoch und dann vielleicht wieder ein bisschen mehr runter. Also es ging im Endeffekt runter, aber zwischendurch dummerweise immer mal wieder kurz hoch. Und dann war ich in dieser heißen Luft auch echt K.O., weil wir sind halt auch voll durch die Mittagshitze 2-3 Uhr gefahren, weil wir dachten, geht ja runter, müssen wir keine Siesta machen oder so. Und wir kamen ja aus Kühlenberg. Ja, ich war da richtig K.O. und ich weiß nicht, immer wenn es so heiß ist, hatten wir, glaube ich, vorher schon mal erlebt, dass wir in Mostar waren oder dort entlang gefahren ist, dann will man plötzlich all sein Geld für kühle Cola oder einen kühlen Joghurttrink oder so ausgeben, also ich weiß nicht. Da ist man dann froh, wenn da so ein Laden kommt und man hat einfach was Kühles zu trinken.
Ja, apropos Joghurtdrink, noch ganz kurz an dieser Stelle, exotische Lebensmittel, wir haben ja auch immer den kulinarischen Anspruch, ein bisschen darüber zu erzählen, was hier so zu essen gibt. Milch mit 2,8% Fett ist der Renner in Montenegro. Also da gibt es nicht nur 1,5 und 3,5% Fett. Die haben hier wirklich variable Fettanteile, viel, viel mehr Auswahl als in Deutschland. Da sieht man mal, also wir sind praktisch ein Milchentwicklungsland in dieser, was die Vielfalt an Milch angeht. Ja, als wir dann, man fährt dann diese Zjevner Schlucht runter und runter und irgendwann biegt die dann wieder zurück nach Montenegro über die Grenze in Richtung Podgorica, also der Hauptstadt von Montenegro, ab. Früher gab es dann wohl da eben nur die Straße, die dann wieder auf albanischer Seite aus der Schlucht hinausgeführt hat, um dann eben direkt weiter ins albanische Shkodra zu führen. Und seit kurzem gibt es wohl auch eine Straße, die dann tatsächlich die Schlucht entlang über die montenegrinische Grenze führt. Also auf montenegrinischer Seite gibt es da die Straße auf jeden Fall schon länger. Die hat man nämlich, haben wir auch schon auf Google Street View ausgekundschaftet. Aber die Grenze, wie man uns später erzählt wurde, also der Grenzübergang, der ist wohl erst jetzt im letzten Jahr eröffnet worden. Und in dem Zuge wurde auch die Straße verbreitert, also auch hier, also auf montenegrinischer Seite. Also auch hier wieder sieht man den Aufschwung. Aus Google Street View kannten wir da noch. Also auch jetzt noch sind da die Bilder drin von einer kleinen, schönen, etwas schlecht asphaltierten Straße, also praktisch einem Radweg, wunderbar zum Fahrradfahren. Jetzt ist hier frischer Asphalt, zweispurig, überall Leitplanke. Also auch da hat man wirklich in den Straßenbau investiert.
Trotzdem ist der Verkehr aber noch echt mäßig gewesen. Also war halt einfach für uns eine bessere Straße, aber mit genauso wenig Verkehr.
Ja, hat sich vielleicht noch nicht so rumgesprochen, dass sie die erneuert haben oder dass sie verbreitert haben. Trotzdem war es ein bisschen doof wegen der ganzen Leitplanken, dass man dadurch halt dann nicht so gut zum Fluss kam, der eben neben der Straße floss. Wobei es jetzt vielleicht auch nicht nur in den Leitplanken lag, da ging es schon nur noch relativ steil runter. Der hat sich da schon auch noch in so einer kleinen Schlucht dann immer den Weg gebahnt.
Ja, wobei es häufig halt auch so Schwimmplätze gab, wo man direkt gesehen hat, dass da ein Platz war, wo man gut zum Fluss kommt, weil da so viele montenegrinische Autos standen, die dann alle zum Schwimmen hingegangen sind. Also wir sind immer noch an diesem Tag, wo wir in die heiße Luft runtergefahren sind. Und entsprechend war es für die Montenegriner, die auch aus Podgorica oft kamen, auch sehr heiß. Und die gehen halt, wie wir später herausgefunden haben, gehen die halt gerne eher in diesen Flussbaden, anstatt zur Küste zu fahren und im Meer zu baden, wo die ganzen Touris halt sind. Und entsprechend war da auch viel los. Und wir haben uns ja dann nachmittags auch ein Plätzchen gesucht, wo wir schwimmen konnten und vor allem dann später auch noch zelten konnten. Und sind dann eben immer weitergefahren, wollten jetzt auch nicht den meistbelegten Platz nehmen und vor allem auch einen Platz haben, wo wir halt unsere Fahrräder mit runternehmen konnten, damit wir die anschauen konnten und trotzdem beide gleichzeitig schwimmen konnten. Und haben letztendlich auch ein bisschen später wieder, wie so oft die letzten Tage, dann einen Strand gefunden, wo man halt erst über die Brücke, über den Fluss und dann wieder ein paar Kilometer zurückfahren musste. Also wir haben es im Grunde von der Straße aus gesehen, dass auf der anderen Seite ein relativ guter Strand ist, wo man mit den Fahrrädern gut runterkommt. Und deswegen haben wir diesen Umweg in Kauf genommen, um dorthin zu kommen und sind dann dort schwimmen gegangen. Und da war das Glück dann auch noch nicht zu Ende, weil nachdem wir schwimmen waren und uns da gemütlich hingesetzt haben, kamen da auch ein paar Leute vorbei, die uns dann zum Resteessen eingeladen haben. Also das war so eben paar Leute aus Podgorica, die da wohl gerne am Nachmittag immer hinkommen, hatten auch Kinder dabei und so, und die hatten wohl vorher schon gegrillt gehabt und hatten da jetzt eben ein paar Reste übrig und haben gemeint, ja, hier, die können sie uns anbieten, und sie haben so gesehen, dass wir mit den Fahrrädern da sind, und da war einer dabei, der wohl auch immer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, halt nur so tagestourmäßig, aber trotzdem fand er es ganz cool. Und ein anderer hat halt mit uns sehr gut Englisch gesprochen die ganze Zeit, hat gemeint, er war auch schon mal in Deutschland, Garmisch-Partenkirchen war es, glaube ich, wo er war. Und ja, haben wir ein bisschen geplaudert und wir durften dann das Essen wurde ein bisschen beköstigt wieder. Die Cevapcici, die sie uns angeboten haben, die waren richtig gut. Also wir hatten ja in Bihać im Restaurant gegessen, die waren jetzt so semi, aber nicht zu, also die Befürchtung war, dass Cevapcici halt auch so Knochenstückchen enthalten und sowas, Knorpel. Aber die Cevapcici, die uns jetzt angeboten haben von ihrem Grill, die waren echt super. Die waren wunderbar wie Hackfleisch in Deutschland, also von der Fleischqualität, sage ich mal, aber echt gut gebraten und gewürzt.
Ja, ansonsten gab es noch Spieße mit wahrscheinlich irgendwie Hühnchenfleisch oder Putenfleisch oder sowas. Und dann noch irgendwie so ein Steak. Das fandest du ein bisschen knorpelig.
Ja, und dazu auch viel Gemüse gebratenes. Zucchini und Paprika und auch Tomate noch dazu. Ja.
Und natürlich Brot. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt, dass Brot nie fehlen darf auf dem Balkan. Ja. Nee, das war auf jeden Fall super. Wir, vor allem, weil wir uns dadurch dann eben das Kochen gespart haben. Diesmal kamen sie nämlich genau zur richtigen Zeit. Wir wollten ja gerade anfangen mit Kochen, als sie uns das dann angeboten haben. War wirklich ziemlich geil. Ja, etwas oberhalb vom Fluss, praktisch nicht direkt am Strand, weil da saßen dann noch Angler und so, aber nicht allzu weit davon entfernt haben wir dann unser Zelt aufgestellt. Diesmal allerdings dann ohne Überzelt und ich glaube, es war auch das erste Mal, dass wir ohne Schlafsack geschlafen haben. Also normalerweise legen wir zumindest den Schlafsack irgendwann mal in der Nacht, wenn es zu kalt wird, über uns als Decke. Im Schlafsack drin war ich jetzt auch noch nicht so oft auf der Tour, aber irgendwie habe ich ihn dann doch meistens irgendwie gebraucht. Aber hier war es jetzt wirklich so warm, dass man wirklich die ganze Nacht ohne Schlafsack gut auskam. Und eben das Überzelt haben wir auch weggelassen, einfach damit sich die Hitze nicht drin staut und das ein bisschen besser durchlüftet ist. Also ja, dadurch konnte man dann praktisch auch vom Zelt aus den Sternenhimmel ein bisschen besser beobachten. Und ja, und du hast dich dann immer noch mit deiner aus dem Fluss noch nassen Unterhose gekühlt, ne? Und hast sie dir überall ins Gesicht gelegt und was weiß ich wohin.
Ja genau, also man muss dazu sagen, ich ziehe nicht immer mein Bikini an, wenn ich in den Fluss gehe. Also zumindest meine Hose, meine Unterhose ist halt so eine Hose, die auch aussieht wie eine Bikinihose so ein bisschen. Oder keine Ahnung, kann man gut mit in den Fluss gehen und dann wasche ich die gleich mit, wenn ich da drin schwimme. Und dann war die nachher noch das einzige Teil in meinen Klamotten, das noch ein bisschen nass war. Und dann konnte man sich damit gut kühlen, das stimmt.
Ja, du lagst dann da auf deiner Isomatte und hast deine nasse Unterhose umarmt und dann dich an deinen Körper rangedrückt. Am nächsten Tag waren es dann nur noch so 10, 15 Kilometer bis Podgorica. Und also Podgorica ist, glaube ich, die langweiligste Hauptstadt Europas. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Sie lag jetzt halt vor allem auf unserem Weg, weil wir, weil wir halt eben dieses Zjevna-Tal praktisch ausfahren wollten und uns dadurch ein paar Höhenmeter gespart haben. Weil, wie gesagt, die Alternative wäre gewesen, noch in Albanien das Tal dann an der Wand hochzufahren und nochmal über den Berg rüber, um nach Shkodër zu kommen. Und so konnte man praktisch im Tal bleiben nach Podgorica und dann außenrum zurück nach Shkodër fahren, ohne dass man eben irgendwelche Höhenmeter sich noch hätte aufbürden müssen. Und so sind wir eben nach Podgorica gekommen, sind morgens angekommen, haben da eine Nacht dann übernachtet und haben uns noch ein, zwei Sehenswürdigkeiten angeschaut, darunter die katholische Kirche. Die wurde 1969 im Stil des Brutalismus gebaut, was für ein sakrales Gebäude schon recht außergewöhnlich und einzigartig ist. Sie soll wohl ein Schiff darstellen, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Wahrscheinlich so ein Atom-U-Boot. Denn, also das Ding sieht einfach nur ein Betonklotz und sieht halt einfach aus wie ein Bunker. Hat kaum Fenster und wenn dann nur so ganz kleine, schmale. Und ich glaube, man kann schon sagen, Podgorica ist nicht nur die langweiligste Hauptstadt der Welt, sondern sie ist auch mit der hässlichsten Kirche der Welt gesegnet. Aber als solche ist es natürlich schon wieder fast eine Sehenswürdigkeit. Ganz anders ist die orthodoxe Auferstehungskirche. Die ist noch relativ neu. Die wurde 2013 eingeweiht. Hat auch irgendwie so eine interessante Außenarchitektur, weil sie aus sehr, sehr großen einzelnen Steinblöcken besteht. Also wirklich praktisch zusammengebaut aus Steinblöcken, die mehrere Meter groß, mehrere Meter hoch und breit sind. Und dadurch sieht es halt so ein bisschen komisch aus. Sieht so ein bisschen aus wie eine riesige Miniatur. Wie eine riesige Miniaturkirche, finde ich. Weil wenn du die Anzahl der Steine hast, dann ist halt eine sehr kleine Kirche. Aber dadurch, dass die Steine selbst so groß sind, ist die Kirche halt doch wieder sehr groß. Also es ist echt, ich finde es echt irgendwie ganz, ist so eine riesige, süße Kirche irgendwie. Also ich weiß nicht, Belinda kann es nicht so ganz nachvollziehen, du ziehst so ein bisschen das Gesicht.
Nee, passt schon. Ich mache mich nur über dich lustig, wie du diese süße kleine Miniaturkirche oder so.
Na gut. Jedenfalls im Innern ist dann auch noch ganz interessant. Also innen ist halt alles bemalt. So ist ja auch mehr oder weniger üblich bei orthodoxen Kirchen. Und dann gibt es aber ein besonderes Bild, wo so ein Ungeheuer mehrere Menschen in einem Höllenfeuer auffrisst. Und in diesem Höllenfeuer oder in diesem See aus Feuer, da schwimmen auch drei Köpfe. Und die kann man mit etwas Fantasie Tito, Marx und Engels, also Friedrich Engels, zuordnen. Jedenfalls wurde es in der Öffentlichkeit teilweise so getan. Manche haben auch gesagt, naja gut, ist ein bisschen arg weit hergeholt. Aber also wir haben ja mal ein Bild auf die Website gestellt von den drei Köpfen. Könnt ihr euch ja selbst von überzeugen oder könnt ihr ja selbst gucken, was ihr davon haltet. Ich finde, es kommt schon ein bisschen hin. Der Künstler, der ist wohl anonym geblieben. Der Künstler dieses Werkes. Insofern kann man ihn jetzt nicht fragen, ob er tatsächlich diese drei Figuren damit gemeint hat. Aber ja, angesichts des Staatsatheismus, das ja von diesen drei Personen im Prinzip mehr oder weniger propagiert wurde, ist natürlich nicht ganz fernliegend, dass ein Künstler in einer orthodoxen Kirche vielleicht etwas kritisch sich mit diesen drei Figuren auseinandersetzt, um es vorsichtig auszudrücken. Auf jeden Fall war das ein ganz lustiges Spiel in dieser Kirche, diese drei kleinen Köpfe an der Wand zu finden.
Das war es im Grunde, was wir uns in Podgorica angeschaut haben, bevor wir dann zurück in unser Zimmer sind und am nächsten Tag auch weitergefahren sind, und zwar nach Albanien wieder. Nur bevor wir dann zu Albanien kommen, noch ein kleines Fazit zu Montenegro. Also war auf jeden Fall landschaftlich das Highlight bisher auf der Tour mit den ganzen Schluchten, dem Gebirge. Also es war natürlich anstrengend, weil man immer ins Gebirge hochgefahren ist, an der Schlucht runter oder hoch und so weiter. Aber hat man ja gesehen, also diese ganzen Tunnelauffahrt von der Piva-Schlucht dann zum Durmitor-Massiv und dann auch das Wandern in Schabeljak. Und dann auch wieder das Runterfahren. Also in Montenegro war es halt einfach hübsch von der Landschaft her. Kann man jedem empfehlen. Auch, ja, nicht nur Fahrradfahrern, sondern eben auch Campern. Ich meine, da waren ein Haufen Leute mit ihren Autos und Campern auch unterwegs und so. Und man versteht auch, warum. Also die machen alle so eine Tour durch Montenegro oder durch den Balkan. Und das macht auch landschaftlich auf jeden Fall Sinn.
Man darf halt nur auf keinen Fall den Fehler machen und sich nur an der Küste rumtreiben. Montenegro ist vor allem im Hinterland spektakulär.
Man muss natürlich davon absehen, dass am Straßenrand oft auch ein Haufen Müll rumliegt. Im Nationalpark war es tatsächlich nicht so schlimm. Da wurde wahrscheinlich immer aufgelesen. Also wir haben auch mal gesehen, dass jemand Müll am Straßenrand aufgelesen hat und das dann in Tonnen liegen gelassen hat, die dann später abgeholt wurden. Aber es ist schon auch immer noch irrsinnig, wie auf dem ganzen Balkan, wie einem die Plastiktüten angedreht werden und die ganzen Plastikflaschen und Dosen dann halt am Straßenrand rumliegen noch. Das ist schon schlimm.
Ja, also jetzt war jetzt vor allem, also ich weiß nicht, war sonst auch viel, aber besonders aufgefallen ist mir jetzt hier vor der albanischen Grenze, wo wirklich auf jedem Meter mehrere Plastik, also nicht auf jedem Kilometer, auf jedem Meter mehrere 5 oder 10 Plastikflaschen oder Aludosen Getränke rumliegen. Also die Leute trinken das im Auto und schmeißen es offensichtlich aus dem Fenster und das reihenweise. Und auch zu den Plastiktüten ja noch dieses interessante Beispiel. Das war in Schabeljak im Laden, wo jemand halt Obst kauft. Und der hat halt nicht eine Sorte Obst gekauft, sondern hat halt 4 oder 5 Sorten Obst gekauft. Und jede Sorte Obst kam natürlich in eine eigene Plastiktüte. Dann gab es noch Brot. Brot gibt es auch in einer eigenen Plastiktüte. Und dann gab es noch Brötchen. Das gab es auch noch in einer eigenen Plastiktüte. Und damit geht man dann zur Kasse und zieht die über seinen Piepser oder die werden dann über den Piepser gezogen von der Kassiererin. Und dann stand da halt auch eine Mitarbeiterin vom Laden dahinter und hat die in Plastiktüten verpackten Obstteile und Brotteile halt nochmal neu in Gesamtplastiktüten verpackt, damit man sie leichter nach Hause tragen kann. Und jetzt war es halt nicht so, dass das dann eine Plastiktüte war, sondern, keine Ahnung, Äpfel und Bananen jeweils in einer Plastiktüte kam nochmal eine neue Plastiktüte. Brot und Brötchen kamen ihrerseits nochmal eine neue Plastiktüte. Also ich weiß nicht, der ist da mindestens mit 10 Plastiktüten nach Hause gegangen. Mindestens. Und das ist halt schon einfach ein Irrsinn. Das ist halt einfach so krass, wenn man das nicht gewohnt ist aus Mitteleuropa oder aus der EU, wo die Plastiktüten verboten sind. Also es ist wirklich, wirklich ein Irrsinn.
Ja, und da bin ich auch echt froh um die EU und dass da Plastiktüten zumindest mal was kosten und dass wir in Deutschland auch ein Pfandflaschensystem haben. Das ist echt schlimm. Ich meine, es ist doch nicht so schwer, einfach so einen Beutel mitzunehmen, wo du dein Zeug reinmachst. Das ist doch auch viel praktischer, weil die Plastiktüten, die reißen doch auch, wenn du so einen Haufen Zeug reinpackst irgendwann. Und die verwenden ja die Plastiktüten auch nicht mehrfach, sondern schmeißen sie dann direkt weg. Es ist so unnötig. Und es ist politisch doch so einfach zu sagen, Plastiktüten müssen im Laden jetzt was kosten. Ich meine, Pfandflaschen ist vielleicht schwieriger, das System aufzubauen, aber einfach Plastiktüten was kosten zu lassen, ist so einfach. Und die sollten das einfach mal alle einführen. Dann würden nicht die Plastiktüten überall im Wind, überall hin und her geflogen werden, die irgendjemand verliert oder hinschmeißt, sondern neben der Straße oder halt irgendwo in der Natur landen.
Ja, und was ja dann auch krass ist, ist, dass man sich richtig dagegen wehren muss und richtig aufpassen muss, dass man selbst halt nicht immer eine Plastiktüte angedreht bekommt. Weil die sind so schnell, dir das Obst oder deine Einkäufe in irgendwelche Plastiktüten einzupacken oder beim Bäcker die Brötchen, das soll wirklich sehr schnell sein muss und gut aufpassen muss, um zu sagen und jedes Mal sagen muss, nee, danke, wir brauchen keine Plastiktüte.
Ja, also es kam auch schon mal vor oder mehrfach sogar, dass ich mein Zeug aus der Plastiktüte dann, das waren nur so 5 Gegenstände, wieder rausgenommen hat und ihr die Plastiktüte gegeben, hier, keep it for the next oder so sonst irgendwas, weil das ist so irrsinnig.
Also es liegt ja auch in Montenegro, ich meine, war ja in Bosnien-Herzegowina genauso, also sobald man halt aus der EU rauskommt, muss man wirklich sagen, hier in Europa, liegt viel Müll am Straßenrand. Was es hingegen nicht am Straßenrand gibt in Montenegro, sind Minen, denn die Jugoslawienkriege, die sind ja hier in Montenegro noch mehr vorbeigegangen als in Slowenien. Ich meine, bei Slowenien haben wir damals ja schon gesagt, dass die nicht so richtig an den Jugoslawienkriegen teilgenommen haben. Für Montenegro gilt das halt auch tatsächlich. Die gelten ja auch als recht faul. Neulich habe ich auf Twitter gelesen, es gibt jetzt hier so einen Liegewettbewerb, also wer am längsten liegen kann. Also ich glaube, das passt zu Montenegro wie die Faust aufs Auge. Und ja, und entsprechend haben sie natürlich auch nicht an den Jugoslawienkriegen teilgenommen. Trotzdem vielleicht nochmal kurz, wie es dann trotzdem dazu kam, dass Montenegro unabhängig wurde. Also es war ja schon so, dass die Jugoslawienkriege für Jugoslawien oder dem, was davon übrig war, also halt Serbien und Montenegro im Wesentlichen, nicht so wahnsinnig gut ausgegangen sind. Insbesondere, ich meine, beim Bosnienkrieg kann man auch sagen, naja, da haben wir jetzt nicht auf ganzer Linie verloren. Wir haben ja immerhin einiges uns an Territorium gesichert, also zumindest mal für die serbische Bevölkerung, die Republik Srpska. Aber ja, vor allem der Kosovo-Krieg war natürlich schon relativ desaströs, weil da ja auch dann eben die NATO erstmals im Prinzip innerhalb von Serbien Luftschläge ausgeführt hat. Und es gab ja dann auch Wirtschaftssanktionen, es gab eine massive Inflation und das hat natürlich schon auch in Serbien so ein bisschen zu einer gewissen Kriegsmüdigkeit geführt und letztlich war ein neuer Krieg, um jetzt die Unabhängigkeitsbestrebungen der Montenegriner einzuhegen, im Prinzip in Serbien nicht wirklich vorstellbar, glaube ich. Also das war im Prinzip klar, dass wir jetzt dann, dass die Serben jetzt dann nicht schon wieder einen neuen Krieg anfangen würden, einfach eben auch, weil sie damit halt nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht hatten in den anderen Fällen. Und aufgrund der Wirtschaftssanktionen und allgemein auch dem internationalen Ansehen hat auf der einen Seite Slobodan Milosevic in Serbien immer mehr an Zustimmung unter der Bevölkerung verloren und wurde 2001 dann auch durch Proteste aus dem Amt gejagt, nachdem er vorher noch eine Wahl gewonnen hatte, aber die mutmaßlich ein bisschen fingiert worden war. Und wurde ja dann kurze Zeit später auch verhaftet in Serbien, also von der Nachfolgeregierung und vor dieses Kriegstribunal für die Kriegsverbrechen in den Jugoslawienkriegen gestellt und verurteilt. Und ja, genauso im selben Zug, wie eben die Serben sich emanzipieren wollten von der serbischen Politik der vergangenen Jahre, wollten sich halt auch die Montenegriner immer mehr abgrenzen. Also ich meine, das internationale Ansehen von Jugoslawien beziehungsweise eben den Serben und eben dem übrigen Staat Jugoslawien, der Bundesrepublik, die ja dann praktisch nur noch bestand aus Serbien und Montenegro, die hat halt ja, stark gelitten und die Montenegriner wollten halt damit mehr oder weniger auch mehr und mehr nichts mehr zu tun haben. 2003 gab es dann eine neue Verfassung, wo die Bundesrepublik Jugoslawien in Serbien und Montenegro umbenannt wurde und wo dann auch nochmal die Autonomien dieser einzelnen Länder stark gestärkt wurden. Seither war sogar schon auch eine eigene Währung in Montenegro eingeführt worden, nämlich die D-Mark tatsächlich. Heute gibt es ja den Euro. Das heißt, Montenegro hatte noch nie wirklich eine eigene Währung, aber sie haben halt damals die D-Mark eingeführt und dann zusammen mit Deutschland auch auf den Euro umgestellt. Und ja, bei einem Referendum 2006 haben die Montenegriner dann endgültig für die Unabhängigkeit von Serbien und Montenegro gestimmt und auch Serbien hat sich dann praktisch für unabhängig von Serbien und Montenegro erklärt. Und ja, dadurch ging das Ganze praktisch, ging diese Trennung jetzt vielleicht nicht freundschaftlich aus, aber zumindest kam es halt zu keinem Krieg bei der Trennung zwischen Serbien und Montenegro. Ich meine, es gibt auch in Montenegro durchaus eine serbische Minderheit und insofern gäbe es ja durchaus wie bei den anderen Ländern auch einen gewissen Anlass von Serbien hier militärisch zu intervenieren. Aber ja, wie gesagt, nach den vielen Kriegen in den 90ern war jetzt ein neuer Krieg in Montenegro. Das ist jetzt zumindest meine Einschätzung. Ehrlich gesagt habe ich es jetzt nirgendwo gelesen, aber das ist die einzig logische Einschätzung aus meiner Sicht, dass da jetzt nochmal ein neuer Krieg einfach nicht mehr, ja, nicht mehr vermittelbar war der Bevölkerung, der Öffentlichkeit. Ja, und so ist eben Montenegro auch heute eben ein unabhängiger Staat. Ja, die Zinnen haben uns gerade nicht mehr so richtig ausreichend vor der Sonne geschützt. Die kamen da ein bisschen rum, deswegen haben wir uns jetzt gerade noch mal ein bisschen umgesetzt. Jetzt haben wir die Aussicht natürlich leider ein bisschen mehr im Rücken. Wobei, also hinter der Mauer in unserem Rücken, nach vorne sehen wir jetzt nur noch so ins Innere der Burg rein. Aber ihr seht ja eh nichts. Insofern spielt es jetzt für einen Podcast jetzt ja nicht so die Mega-Rolle. Wo waren wir stehen geblieben?
Wir wollten gerade wieder zurück nach Albanien kommen. Also in mehreren Sinne, also wir sind dann in Podgorica stehen geblieben, vor dem kleinen Exkurs oder der Zusammenfassung nach Montenegro, von wo aus wir dann ja eben zurück nach Albanien gefahren sind. Und an dem Tag haben wir dann auch gleich ein bisschen bei unserer Mittagspause was am Shkodra Lake aufgenommen.
Ja, wir sitzen jetzt hier am See, am Shkoder See. Wir sind ja heute jetzt auf dem Weg von Podgorica nach Shkoder. Und wir sind heute auch wieder sehr, sehr früh morgens losgefahren. Einfach weil es wieder sehr heiß war hier auf dieser Höhe. Praktisch wieder 100 Meter über Meeresspiegel, also mehr oder weniger auf Meereshöhe. Gestern hatten wir irgendwie 37 Grad oder sowas laut Wetter, laut Internet in Podgorica. Und deswegen sind wir heute schon vor 7 Uhr losgefahren, um eben die 40, 50 Kilometer nach Shkoder in vernünftigen Temperaturen möglichst zumindest teilweise zurückzulegen. Und ja, vor ein paar, weiß nicht, vor einer halben Stunde sind wir jetzt nach Albanien eingereist. Und es ist zwar erst 10 Uhr, aber weil wir praktisch schon so früh aufgestanden, gefrühstückt und losgefahren sind, dann haben wir gesagt, wir machen jetzt hier mal praktisch Mittagspause. Weil, ja, es ist auch ein richtig schöner Ort hier. Also wir sind ein bisschen abgefahren von der Straße, um uns das Eye of Shegan anzuschauen. Das ist so ein, auch mal wieder so eine Karstquelle, also ähnlich wie der Blautopf im Prinzip, wo das Wasser so aus dem Boden rauskommt, mal wieder. Und nur hier halt praktisch direkt am See gelegen, also wenige Meter nachdem das Wasser aus dem Boden rauskommt, mündet das praktisch schon in See. Also man kann fast schon davon reden, dass praktisch am Rande des Sees Wasser aus dem Boden kommt und es halt auch einfach sehr, sehr tief dort ist dann. Also halt einfach ein Loch im Seeboden praktisch, aus dem Wasser von unten nach oben herausströmt. Und eben hier ist jetzt so schön, das ist echt irgendwie, weiß ich nicht, fernab von jeder Straße. Wir sind halt hier wirklich ein paar Kilometer von der Hauptstraße hingefahren. Nebendran ist so ein Restaurant, wo irgendwie anscheinend jemand gerade Live-Musik spielt, zumindest klingt es so ein bisschen so, und ein bisschen übt auf der Gitarre. Oder auf dem Klavier auch. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch doch aus dem Lautsprecher, weil es wirklich viele Instrumente irgendwie zu sein scheinen. Keine Ahnung.
Und auch verschiedene Stimmen. Also da müsste ja sowohl eine Frau und ein Mann zumindest haben jetzt gesungen.
Ja, stimmt. Aber trotzdem, ich glaube, ich meine, das war definitiv nicht die Originalversion von den Liedern. Und die sind auch von einem Lied zum nächsten so übergegangen wie so ein Medley. Medley heißt das? Medley? Medley, glaube ich. Das heißt, es klang irgendwie schon sehr live, aber gut.
Ja, was auf jeden Fall live ist, das sind die Enten- und Kuhglockengeräusche.
Genau, also der See, der ist eben relativ sumpfig am Ufer, jetzt nicht hier, wo wir sitzen. Hier ist mal tatsächlich ein bisschen Rasen, der bis ans Wasser heranführt, aber sonst ist der Ufer sehr sumpfig und entsprechend halt viele, viele verschiedene Seevögel hier unterwegs. Also man hört jetzt hier vor allem die Enten, aber ich habe vorher auch schon anderes Zeugs gesehen, so reihermäßige Sachen. Hier, da fliegt gerade ein weißer Reiher, ne? Jetzt der gerade landet. Relativ kleiner, aber irgendwie sowas in die Richtung. Eben verschiedene Entenarten und ja. Ja, wettermäßig ist auch ganz interessant. Wir wollten ja eigentlich eben der Hitze entkommen, indem wir früh losfahren, aber es geht jetzt echt voll. Also wir haben.
Ja, es ist ja den ganzen Tag schon bedeckt und hat auch heute früh schon geregnet, seit wir losgefahren sind, jetzt nicht mehr. Aber hat mal zwischendurch angefangen zu tropfen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es unangenehm wäre, wenn es regnen würde. Es ist schon schwül warm, aber dadurch, dass keine Sonne scheint, doch noch recht angenehm.
Ja, geht auch ein leichter Wind. Hinter uns hat es vorhin öfter mal ziemlich stark gedonnert jetzt. Aber ich glaube, die Wolken ziehen tendenziell eher weg vom See. Insofern, wenn wir Glück haben, dann passt das schon, ja. Also es ist, ja, wie gesagt, eine sehr entspannte Stimmung. Mal schauen, wie lange wir hier noch bleiben und Mittagspause machen. Denn in der Zeit sind wir eigentlich sehr gut. In Skoda haben wir uns erst für den späten Nachmittag angekündigt. Und ich glaube, es sind noch 20 Kilometer oder 30 maximal. Und alles flach. Also wunderbar. Was sind nicht 20, 30 Kilometer?
Ich glaube, es sind schon noch ein bisschen, mindestens 30 oder gar mehr, weil wir auch wieder von hier nochmal 5 Kilometer zurück zur eigentlichen Straße fahren müssen und zwar quer zu unserem eigentlichen Weg.
Also wir haben aber doch jetzt schon 35 Kilometer und ich glaube, ich hatte insgesamt geschaut, waren 47 oder so.
Das war halt Quatsch, vor allem mit diesem Umweg hierhin noch.
Ja gut, der Umweg sind ein paar Kilometer, gut, aber das werden wir ja auf der Statistikseite dokumentieren, wie viel es nachher war, da könnt ihr schauen, wer recht hat.
Letztendlich sind wir auf jeden Fall noch mehr als 30 Kilometer oder so an dem Tag gefahren. Ja, wir sind auch in Skodra dann noch ein bisschen Umweg gefahren, weil wir...
Allerdings.
Ja, aber ich glaube, es wäre auch sonst noch 30 Kilometer geworden.
Also kein Umweg, weil wir uns verfahren haben, sondern weil wir noch ein bisschen Zeit hatten, bevor wir bei unserem Warm Showers Host aufschlagen konnten.
Ja, und mein erster Eindruck von Albanien hier, also zumindest jetzt auf dem Weg von Podgorica nach Skodra und in der Stadt hier, ist, dass es tatsächlich zum ersten Mal wieder sowas wie einen Fahrradweg gab hier. Also jetzt nicht in dem Sinne, wie es vor dem Balkan in Mitteleuropa war. Aber zumindest an dieser größeren Straße zwischen Podgorica und Skodra war halt immer so ein riesiger Seitenstreifen, wo man super mit dem Fahrrad dann fahren konnte, der auch perfekt asphaltiert war, so wie die normale Straße, aber breit genug, dass du dir keine Sorgen über LKWs oder sonst was machen musstest. Und neben dieser Straße gab es häufig auch so richtige Villen eigentlich, also richtig schicke Häuschen, mit auch Gärten, die dann auch gesprenkelt wurden, sodass die schön grünes Gras haben. Eingezäunt neben dem Zaun ist natürlich alles vertrocknet, weil es kein Wasser hat, das ganze Gras. Und dann gibt es auch wieder Ziegenwiesen. Und was auch neben diesen Gärten dann, also neben der Mauer dann, ist es natürlich der ganze Müll, der von der Straße rumliegt. Aber trotzdem stehen da diese ganzen Villen neben der Straße. Also ich fand es schon ein bisschen krass, weil nach dem, was du mir auch erzählt hattest oder sonst was, habe ich mir Albanien eher ein bisschen noch gammeliger vorgestellt als Montenegro. Aber es ist eigentlich, ich habe den Eindruck, es ist andersrum. Albanien scheint ein bisschen fortschrittlicher zu sein als Montenegro, auch was jetzt in der Stadt den Müll betrifft. Hier in der Stadt scheint es ein bisschen sauberer zu sein jetzt. Mülltrennung scheint zumindest versucht zu werden. Also da gab es mal so, ich sag mal, ein Holzgestell, wo drüber die Überschriften Plastik, irgendwie sowas wie Papier, Metall oder so waren. Da standen zwar nicht überall Mülltonnen drunter, so, das heißt, du konntest deinen Müll doch nicht trennen, aber der Versuch wird gemacht.
Ja, das Gestell wurde halt wahrscheinlich von der EU finanziert, aber hinstellen, die Mülltonnen, muss halt dann letztlich ein Albaner und dann scheitert es dann vielleicht noch. Ja, nee, also es stimmt schon, dass der Eindruck, auch mit den Straßen, haben wir ja vorher schon erzählt, sich schon irgendwie aufdrängt, dass es hier auf jeden Fall einen großen Aufschwung gab in den letzten Jahren oder seit ich das letzte Mal da war. Auch wir sind ja dann gestern noch abends ein bisschen durch Shkodra spaziert und die Stimmung war irgendwie so richtig ausgelassen. Da ist Musik gespielt worden und da war ja sogar ein Weinfest oder sowas. Jedenfalls von irgendeinem Vineyard wurde da Werbung gemacht und standen überall Biertische rum und die Leute haben Wein und Bier getrunken. Also ich meine, jetzt war es halt so, dass ich 2013, da sind wir vor allem auf den Hauptstraßen rumgefahren in Shkodra. Da waren wir auch nicht, haben wir ja auch nicht übernachtet. Und 2017 war ich halt im Winter hier. Da liegt es also wahrscheinlich auch einfach vielleicht an diesen beiden Umständen, dass es damals halt nicht so war. Aber ja, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es wirklich so ausgelassen, so fröhlich und so, ja, einfach so positiv und lebensfroh hier ist, die Stadt.
Ja, also es scheint den Leuten geht's ganz gut hier. Oder zumindest sind sie jetzt ganz zufrieden mit ihrem Leben hier. Gut, man weiß natürlich auch nicht, wie man da jetzt alles gesehen hat und wir werden noch sehen, wie es dann auf dem Land sein wird und dann nochmal schauen. Das war jetzt nur der erste Eindruck.
Was man jetzt hier von der Burg unten runter auch schon so gesehen hat, ist so ein Roma-Camp, ne, am Stadtrand. So ein kleines Zeltlager oder so, also schon irgendwie 100 auf 100 Meter vielleicht und mal schauen, ich weiß nicht, ob wir da nachher noch näher dran vorbeigehen oder ob wir das überhaupt wollen, so Armutstourismus ist ja sowieso auch so ein bisschen fragwürdig von moralischen Standpunkten aus, aber sowas gibt es dann schon auch. Also ich denke, so wie das jetzt hier von oben aussah, wird es wahrscheinlich da ein bisschen, wird schon ein bisschen Richtung Slum gehen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wir hatten ja vorhin schon geredet, dass wir noch ein bisschen Zeit vertrödeln mussten, bis wir zu unseren Warm Showers Hosts kamen. Das sind Chuck und Susan, die hier tatsächlich ein richtiges Warm Showers Hostel haben im Prinzip. Also das sind zwei Expats aus den USA, sind schon in Rente und die leben jetzt hier im Prinzip in Albanien, haben sich so eine Wohnung gemietet, die auch echt cool ist. Also da gibt es unten, wenn man reinkommt, erstmal viel Platz, um Fahrräder abzustellen. Sie selbst haben Trikes, die da auch Platz finden. Dann geht es die Treppe hoch, wo ihre...
Was sind Trikes?
Also das sind eben keine... Das sind so Liegefahrräder mit drei Rädern im Prinzip, ne? Und genau, und die Treppe geht es dann hoch mit ihrer Wall of Hands oder wie auch immer man das nennen möchte, wo jeder beim Showersgast so einen Handabdruck hinterlassen hat. Und dann haben sie halt eine hübsche Wohnung mit Wohnzimmer, großem Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Und aus der Wohnung raus kommt man dann eben auf so ein großes Patio, wo im Grunde so die Decke dann des Nachbarhauses ist, wo halt nicht nach oben weitergebaut wurde. Da sind immer ein paar Eisenstangen und ein paar Backsteinklötze stehen am Rand. Aber da ist halt viel Platz jetzt für sie. Das gehört zu ihrer Wohnung dazu und eben auch Platz, dass da das ein oder andere Zelt sich auf dem Beton aufstellen könnte, falls dann mal ein paar mehr Warmshowers-Gäste gleichzeitig kommen. Und ja, sie sind auch sehr viel besucht im Moment. Also normalerweise haben sie erzählt, sind sie immer im Winter da, hier in Shkodra und im Sommer machen sie dann halt ihre eigenen Radtouren. Und jetzt ist es aber umgedreht. Jetzt sind sie halt hier da im August noch und haben da scheinbar schon 60 Gäste gehabt diesen Monat. Wir sind jetzt zwei davon. Und ja, wir sind halt auch ein bisschen länger da. Ja, ich kann vielleicht schon mal ankündigen, dass es in dem FAQ, wo es um unsere Garagenausrüstung geht, dort werden wir das dann erzählen, was das denn jetzt war, auf was wir hier noch warten mussten. Ja, jedenfalls sitzen wir hier jetzt bis Mittwoch fest im Grunde, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Können wir ein bisschen arbeiten, uns ein bisschen ausruhen und ein bisschen Shkodra anschauen, wie zum Beispiel diese Burg hier. Und das ist, was wir jetzt heute auch gemacht haben. Also mehr haben wir uns, also ich meine, Shkodra hat an sich auch jetzt nicht mehr besondere Sehenswürdigkeiten wie jetzt so ein Schloss, wo wir jetzt gerade sind, sondern man kann sich halt die Stadt anschauen. Wir sind gestern ein bisschen durch die Stadt geschlendert an sich. Abends dann eben auch bei diesem Weinfest.
Ja, ich meine, auch diese Burg ist ja schon vor allem eine Ruine. Die Burg selber, weiß ich jetzt gar nicht, ob die so interessant wäre. Sie lebt halt sehr von der Aussicht, die man hat, in alle Richtungen. Also man sieht schön über die Stadt Shkodra drüber. Man sieht den Lake Scutari, also den Shkodra-See. Größte See auf dem Balkan, glaube ich. weil ich jetzt nicht ganz sicher bin, gut, der Balaton gehört nicht mehr wirklich zum Balkan. Und dann ist sicherlich der größte See auf dem Balkan. Und in die andere Richtung sieht man halt die Berge und ringsrum halt, wie sich die doch hier auch relativ großen Flüsse rumschlängeln. Also das ist schon wirklich toll. Ich meine, die Burg selber ist halt eine ewig alte Burg. Die geht zurück auf vorchristliche Zeit und wurde dann aber halt von wer auch immer hier gerade so die Macht hatte, also insbesondere von den Byzantinern und von den Osmanen halt als Festung genutzt. Ist hier halt eine recht exponierte Lage. Man konnte schön die Schifffahrt auf den Flüssen und Seen kontrollieren. Und ja, und als dann halt das Zeitalter der Burgen zu Ende ging, so Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde sie dann halt praktisch ihrem Verfall überlassen. Ja, aber wie gesagt, die Aussicht ist wirklich, war wirklich ziemlich cool von allen, in alle Richtungen. Und ja, ansonsten gehen wir jetzt wieder zurück zu Chuck und Susan und sind mal gespannt, wer, ob noch neue Gäste kommen. Also die haben, das ist ja wirklich krass, was die da aufgebaut haben, oder? Also das ist wirklich, also ich, da gibt es, glaube ich, nur wirklich ganz, ganz wenige Orte, auf, auch die jetzt auf Warm Showers sind, die so ein Tempel für Radreisende sind, wie die hier aufgebaut haben. Das ist, also da wirklich, was haben sie gesagt? Sie haben, glaube ich, im Juli hatten sie 5 Nächte, wo sie alleine waren, sonst war immer ein Gast da. Und die Wohnung ist nicht groß. Also man wohnt da wirklich mit denen zusammen in der Wohnung. Also die haben da schon wirklich ein starkes Commitment für diese Sache, was wirklich einfach nur wirklich großartig ist. Das finde ich wirklich cool.
Ja, wir haben auch Abendessen bekommen und ja, gestern dann auch selber mitgekocht beim Abendessen, um zumindest ein bisschen was zurückzugeben. Mal schauen, was wir sonst noch machen können, so als kleines Dankeschön, weil man sich so ein bisschen schlecht vorkommt, wenn man da so ein paar Tage rumsitzt und dann Essen spendiert bekommt und so.
Ja, und eben, das war halt auch gar kein Problem, oder? Wir haben halt am Anfang gesagt, ja, wir würden schon gern so 2 Tage, also 3 Nächte bleiben. Und gemeint, ja klar, ich hab ich eingetragen in meine Excel-Liste, damit praktisch reserviert ist. Also hier betreiben wir, wie ich praktisch, die organisieren das fast schon so wie ein Hostel. Und als wir dann hier gesagt haben, ja, wir brauchen noch bis Mittwoch, weil wegen unserem Päckchen, dann ja, kein Problem, bleibt so lange ihr wollt, überhaupt kein Thema. Also wirklich, ja, wie gesagt, ein Tempel für Radreisen. Und Skoda, muss man ja auch sagen, liegt halt ja auch mega an der Route hier, ne? Also ich meine, du kannst ja, wenn du parallel zu Skodra im Landesinneren nach Süden fahren willst, dann musst du einige hundert Kilometer, also musst du mal mindestens 100 Kilometer ins Landesinnere gehen, damit da praktisch die nächste alternative Route kommt. Das heißt, Skodra ist echt ein Nadelöhr und entsprechend viel los ist jetzt hier halt auch im Sommer an Radreisenden. Also wir haben jetzt ja auch schon andere Leute hier kennengelernt, die eben auch bei Chuck und Susan zu Gast waren.
Ja, heute sind auch noch 2 andere da, die jetzt auch länger bleiben, einfach weil ihr eines Laufrad komplett am Arsch ist und sie das neu oder austauschen müssen.
Nee, also wirklich ganz toll, andere Leute kennenzulernen, andere gleichgesinnt. Gut, dann, genau, ich hatte ja noch überlegt, ob ich vielleicht jetzt hier schon was nochmal ein bisschen auch zu Albanien erzählen soll, zur Geschichte. Falls wir das machen, würden wir das jetzt an dieser Stelle dann unterbringen. So, was zur Geschichte Albaniens möchte ich also noch erzählen, habe ich da gerade mich sagen hören im Podcast. Ja, dann nutzen wir mal die Zeit hier. Ich hoffe es jetzt ja auch nicht allzu schlimm mit den Hintergrundgeräuschen. Ich sitze jetzt hier eben auf dieser Patio, also praktisch auf dem Flachdach des Nachbarhauses und mitten in der Stadt Skodra. Und ja, da fährt vielleicht abends mal ein Auto vorbei oder bellt ein Hund. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, Albanien. Fangen wir mal an. Wann gab es denn überhaupt den ersten Staat Albanien oder wann gab es Albanien überhaupt erstmals? Also abgesehen von diversen unabhängigen Fürstentümern auf albanischem Boden, das war so im 15. Jahrhundert. Zu der Zeit lebte damals dann dieser Mann namens Skanderbeg, den man im Zusammenhang mit Albanien vielleicht schon mal gehört hat. Mit dem werden wir uns dann in der nächsten Episode noch ein bisschen genauer beschäftigen. Jedenfalls abgesehen von diesen unabhängigen Fürstentümern gab es dann erstmals erst nach dem Ersten Balkankrieg im Jahre 1912 einen unabhängigen albanischen Nationalstaat. Auch mit diesen Balkankriegen, das waren ja so Vorläufer vom Ersten Weltkrieg im Prinzip, werden wir uns dann irgendwann nochmal im Rahmen des Osmanischen Reiches ein bisschen näher beschäftigen und das Ganze dann auch ein bisschen in Kontext einordnen. Hier ist jetzt jedenfalls erstmal wichtig, dass eben ja dieser Erste Balkankrieg eben erstmals nach dem 15. Jahrhundert zu einem albanischen Nationalstaat geführt hat. Identitätsstiftend war dabei vor allem die gemeinsame Sprache. Jedenfalls galt damals wie heute, dass es sowohl muslimische, aber auch sehr viele katholische Albaner gab bzw. gibt. Es gab durchaus damals dann während des Balkankriegs so zu dieser Zeit eine von albanischen Geistlichen und Intellektuellen getragene National- bzw. Unabhängigkeitsbewegung. Doch diese kontrollierte letztlich dann während des Balkankrieges nur einen kleinen Teil im Süden des heutigen Albaniens. Der übrige Teil wurde während des Krieges vor allem von Serbien besetzt und kontrolliert. Also praktisch, zuvor war es halt das Osmanische Reich, da sind dann die verschiedenen Mächte eingefallen, also Serbien insbesondere und Bulgarien. Und da konnten sich praktisch die Albaner dann im Wirrwarr dieses Krieges eben im Süden des heutigen Albaniens einen kleinen Teil konnten sie praktisch befreien und haben sie dann selbst kontrolliert. Aber eben der größte Teil von Albanien wurde eben während des Krieges oder zum Ende des Krieges von Serbien kontrolliert. Aber die westeuropäischen Mächte, die gönnten diesem russischen Verbündeten Serbien keinen Adria-Zugang. Und deshalb wurde dann eben im Rahmen der Friedensverhandlungen nach dem Ersten Balkankrieg Albaniens Unabhängigkeit anerkannt und sogar eben dessen Gebiet auf das heutige Staatsgebiet vergrößert. Das heißt, sie haben nicht nur bekommen, was sie eben zum Ende des Krieges besetzt hatten oder kontrolliert hatten, sondern noch deutlich mehr, nämlich vor allem viel Küste, sodass die Serben eben mal wieder keinen Adria-Zugang bekamen. Im kurz darauf folgenden Ersten Weltkrieg wurde Albanien dann von verschiedenen Mächten besetzt. Die Unabhängigkeit von Albanien wurde dann aber nach dem Ersten Weltkrieg wiederhergestellt. Allerdings blieb die politische Situation chaotisch. Also Stammesführer, Großgrundbesitzer und sonstige Klientelverbände stritten um die Macht. Und schließlich konnte sich ein Mann namens Ahmet Zogu durchsetzen und eine autoritäre Herrschaft errichten. Der hat sich dann bei Reformen des Strafrechts und vor allem auch bei der Wirtschaftspolitik eng an dem benachbarten Land Italien orientiert. Also gibt natürlich keine echte gemeinsame Landgrenze zu Italien, aber über die Adria hinweg ist es ja nicht weit. Und ein wichtiges Ziel von Zogu war dann die Entwicklung vor allem der weit hinter allen europäischen Standards, auch der damaligen Zeit, zurückliegenden Infrastruktur. Also es gab kaum Straßen, es gab kaum Telegrafenmasten, es gab kaum Eisenbahnen, es gab kaum Schulen und so weiter und so fort. Und das sollte eben vor allem mit Italien als Investitionspartner gelingen. Und so wurde dann eben auch mit italienischem Kapital eine Staatsbank gegründet in Albanien. Und als Gegenleistung durfte dann zum Beispiel eben Italien in Albanien nach Öl suchen. Und entsprechend groß wurde dann eben auch der italienische Einfluss auf das wirtschaftlich und letztlich auch politisch relativ schwache Balkanland. Benito Mussolini zwang Albanien dann auch zu einer weitreichenden militärischen Kooperation. Und 1928 ließ sich dann Ahmet Zogu zum König der Albaner ausrufen. Er führte ein Leben in Luxus und verwandelte das Land in einen Polizeistaat, der dann eben auch vielen politischen Gegnern das Leben kostete. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde dann Italien, das ja sowieso schon vor allem im wirtschaftlichen Bereich weite Teile, aber eben ja dann auch im militärischen Bereich weite Teile der Geschicke des Landes kontrollierte, hat Italien dann eben zu Beginn des Zweiten Weltkriegs Albanien kurzerhand besetzt. Und so ab 1941 erschien dann ein Mann namens Enver Hoxha auf der Spielfläche. Und der wiederum sollte dann ja die Geschicke des Landes für die nächsten Jahrzehnte bestimmen. Hoxha war Kommunist und hat mit der Unterstützung der jugoslawischen Kommunisten eine albanische kommunistische Partei aufgebaut und eben nach Titos Vorbild auch in Albanien eben einen Partisanenkampf gegen die italienischen und deutschen Besatzer organisiert und war damit tatsächlich auch ähnlich erfolgreich. Ich meine, die ganzen Umstände, dass die Alliierten ja dann letztlich auch wiederum den Achsenmächten zugesetzt hatten und das Ganze den Partisanen ein bisschen einfacher gemacht haben, das haben wir ja in der letzten Folge schon erläutert, so ein bisschen, als es eben um Titos Partisanenkampf ging, also in Episode 6. Ganz ähnlich verlief das Ganze tatsächlich eben in Albanien, nur eben nicht so wirklich parallel, sondern eher aufsetzend auf den jugoslawischen Partisanenkampf. Also die Jugoslawen waren da schon praktisch, also die haben das Ganze angeführt und Hoxha hat sich da mehr oder weniger drangehängt oder jedenfalls lief der Einfluss oder die Beeinflussung stark von Tito nach Hoxha und jetzt nicht irgendwie umgekehrt. Also er war der kleine Bruder, nicht der große. Und ja, wie gesagt, das Ganze war dann eben auch erfolgreich. 1944 konnten die albanischen Partisanen Tirana befreien und 1946 rief Hoxha dann die Sozialistische Volksrepublik Albanien aus. Partei- und Regierungsämter wurden dann allerdings zum großen Teil mit Mitgliedern von Hoxhas Familienclan besetzt. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges blieben die Beziehungen zwischen Albanien und Jugoslawien zunächst extrem eng. Also jugoslawische Berater wurden nach Albanien geschickt, albanische Studenten wiederum an jugoslawische Universitäten. Und auch das haben wir ja bereits in der letzten Episode Nummer 6 erwähnt, dass Tito da eben diesen Plan hatte, eine große Balkanföderation zu schaffen, der eben Bulgarien und eben auch Albanien angehören sollten. Und insbesondere mit Albanien war diese Entwicklung auch schon sehr weit fortgeschritten. Also es gab aufeinander abgestimmte Wirtschaftspläne, Preissysteme und auch Währungen. Und dann kam es aber dann eben, auch das haben wir ja in der letzten Episode kurz berichtet, zum Bruch zwischen Tito und Stalin. Und Hoxha hat sich dann eben auf die sowjetische Seite geschlagen. Es gab da auch Streitpunkte in wirtschaftlichen Fragen zwischen Albanien und Jugoslawien. Also Tito wollte eben in Albanien vor allem Rohstoffe fördern, diese dann aber in Jugoslawien weiterverarbeiten. Und ja, da gab es eben dann auch, an dieser Idee gab es dann auch schon auch Kritik von albanischen Führungspersönlichkeiten. Aber hauptsächlich hätte halt ein Anschluss an Albaniens an Jugoslawien wohl vor allem halt auch einen Machtverlust für Hoxha persönlich bedeutet. Denn ja, eben in einer Balkanföderation gemeinsam mit Jugoslawien wäre halt eindeutig Tito der führende Kopf gewesen und nicht er. Und so hat er eben halt ja sein unabhängiges Land Albanien, wo er der führende Kopf sein könnte. Und ja, eben nach dem Bruch von Stalin und Tito und dann eben auch von dem Bruch zwischen Jugoslawien und Albanien galt dann Tito fortan als Feind Albaniens. Alle jugoslawischen Berater wurden des Landes verwiesen, alle Abkommen gekündigt und die Grenzen wurden abgeriegelt. Und da es ja auch in Jugoslawien, also vor allem im Kosovo, Montenegro und Mazedonien, viele Albaner gab und ja auch heute noch gibt, wurden eben durch diese Abriegelung der Grenzen zahlreiche Familien für rund 40 Jahre, bis diese Maßnahme wieder aufgehoben wurde, auseinandergerissen. Hoxha hat dann diesen radikalen Bündniswechsel auch genutzt, um interne Konkurrenten auszuschalten, indem er einfach halt zahlreiche tatsächliche und vermeintliche Titoisten in den eigenen Reihen inhaftieren oder exekutieren ließ. Und ja, in allen Bereichen wurde das jugoslawische Engagement in Albanien eben durch ein sowjetisches ersetzt. Also die, zum Beispiel wurden eben die jugoslawischen Berater, die herausgeschickt wurden, wurden dann eben durch sowjetische Berater ausgetauscht. Ähnlich wie dann auch in Jugoslawien gab es dann in den 50er und 60er Jahren einen großen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Also zum Beispiel gelang es eben erstmals, eine Schulpflicht wirksam umzusetzen. Das hatte damals der König der Albaner, Zogu, auch schon versucht, aber war einfach ja, gescheitert, weil es halt nicht genug Lehrer gab und nicht genug Schulgebäude und so weiter. Jetzt den Kommunisten ist das jetzt eben tatsächlich gelungen. Und 1957 wurde dann auch in Tirana die erste Universität des Landes gegründet. Nachdem dann nach Stalins Tod Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow 1956 die Tauwetterperiode einleitete, blieb Hoxha bei seinem stramm stalinistischen Kurs und brach dann eben auch infolgedessen 1961 mit der Sowjetunion und brach eben alle Beziehungen ab. Und lehnte sich ja nun an Maos China an. Und wieder wurde natürlich der Umbruch für politische Säuberung genutzt, genauso wie damals schon beim Umbruch von Jugoslawien an die Sowjetunion. Dieses Mal allerdings konnte der neue Partner, also China, die bisher von der Sowjetunion gewohnte wirtschaftliche Unterstützung nicht mehr entferntesten erbringen. Und es kam dann zu massiven Wirtschafts- und Nahrungsmittelkrisen. Religiöse Traditionen wurden in Albanien, insbesondere auch verglichen mit Jugoslawien und so weiter, besonders radikal bekämpft. Und Hoxha erklärte Albanien 1967 zum ersten atheistischen Staat der Welt. Und auch wenn heute wieder ein großer Teil der Albaner muslimischen und ja, wie gesagt, auch teils katholischen Glaubens ist, muss man sagen, dass jetzt so im gesellschaftlichen Alltag Religion keine besonders große oder insbesondere auch spaltende Rolle spielt. Nach Maos Tod 1976 brach man dann schließlich auch die Beziehungen zu China ab. Tja, und damit hatte man halt irgendwie so ziemlich alle nennenswerten potenziellen kommunistischen Partner auf der Welt verschlissen, sodass Albanien eben nichts anderes übrig blieb, als fortan auf einen Alleingang und auf Autarkie zu setzen. Und in Verbindung damit wuchs auch Hoxhas Paranoia vor ausländischen Verschwörungen. Und er rief das Ziel aus, für je 4 Albaner einen Bunker zu bauen. Das wären dann so 750.000 Bunker gewesen zu jener Zeit. Und um die 200.000 Bunker wurden auch tatsächlich errichtet, im ganzen Land verteilt. Und ein paar davon haben wir auch schon am Straßenrand gesehen, insbesondere dann hinter der Grenze zu Montenegro. Da haben wir wirklich eine Handvoll Bunker immer mal wieder am Straßenrand gesehen. Die werden heute allerdings nicht mehr wirklich vom Militär genutzt oder instand gehalten, sondern sind weitgehend dem Verfall preisgegeben. Enver Hoxha starb dann 1985 und sein Nachfolger, der im Prinzip auch schon von Hoxha vorbereitet wurde, setzte Hoxhas Politik im Wesentlichen fort, auch wenn er Beziehungen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Staaten langsam wieder hochfuhr, also da dann doch auch gewisse Lockerungen einsetzten. Trotz des Isolationismus konnten die Veränderungen im Ostblock 1989, 1990, die es ja überall auf der Welt gab, also in Russland, die ganzen politischen Umbrüche, die konnte man der albanischen Bevölkerung kaum verheimlichen, sodass es dann schließlich auch in Albanien zu groß angelegten antikommunistischen Studentenprotesten kam. Es wurde dann von der Bevölkerung mit Sorge gesehen, wie die Regierung wohl reagieren würde. Und es wurden halt insbesondere auch gewaltsame Reaktionen der Regierung befürchtet. Außerdem war die wirtschaftliche Lage katastrophal und die Leute waren verzweifelt. Und entsprechend flüchteten in diesen Jahren tausende Albaner nach Griechenland und per Schiff nach Italien. Und das hat dann erstmals so richtig die Aufmerksamkeit von westlichen Ländern dann eben auf Albanien gelenkt, wie halt leider so oft erst, wenn wir selbst betroffen sind. Ne? Und ja, also die Lage im Land war wirklich halt dann desaströs, oder? Also ich meine, die Wirtschaft lag am Boden, die Leute fliehen in Scharen, man hatte wirklich keine kommunistischen Partner mehr, auf die man sich verlassen konnte. Der Druck der internationalen Gemeinschaft, also insbesondere der westlichen Länder auf das Land, nahm halt dann auch zu angesichts der Flüchtlinge, die mit denen sie sich da eben konfrontiert sahen. Und ja, angesichts dieser aussichtslosen Lage hat sich dann die kommunistische Partei dazu durchringen müssen, demokratische Reformen Schritt für Schritt einzuleiten. Und es gab dann eben 1991 die erste pluralistische Wahl in Albanien, wo man wirklich zwischen verschiedenen Parteien wählen konnte, insbesondere eben zwischen neben der kommunistischen Partei noch einer demokratischen Partei. Die Wahl hat dann zwar noch die kommunistische Partei gewonnen, weil sie massiv Angst unter der bildungsfernen Landbevölkerung geschürt hat vor Veränderungen. Aber 1992 konnten die Demokraten dann die Regierung übernehmen, ja eben auch mit Hilfe des Drucks der Straße. Und dann fortan wurden internationalen Beziehungen gefestigt und eben eine Transformation von der Planwirtschaft hin zu einer Marktwirtschaft langsam eingeleitet und in Angriff genommen. Es war anfangs allerdings nicht besonders erfolgreich, muss man sagen. Also die Aufteilung der Staatsbetriebe, die verlief ziemlich chaotisch. Korruption und Vetternwirtschaft waren an der Tagesordnung und florierten. Und es fehlte auch einfach an Regelungen, Gesetzen und Erfahrungen im Finanz- und Bankwesen, also auch unter der Bevölkerung einfach letztlich. Dies führte nämlich dann zum Beispiel eben dazu, dass viele Albaner mit Kreditbetrügereien um ihr Vermögen gebracht wurden. Und das gipfelte dann 1997 im, weiß ich nicht, mehr oder weniger berühmten sogenannten Lotterieaufstand. Darüber gibt es eine separate Podcast-Episode des Podcasts Geschichten aus der Geschichte. Ist dort Episode 109, wer sich dafür mehr interessiert. Durchaus ganz interessant, da ging es nämlich, waren wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Geschichten aus der Geschichte, die erläutern das im Detail und das verlinken wir dann eben auch in den Shownotes. Letztlich endete das Ganze aber dann eben so, dass mit der Unterstützung von internationalen Friedenstruppen eine breit abgestützte Regierung der nationalen Versöhnung gestützt werden konnte und es gelang dann eben dieser breiten Regierung auch die Ordnung im Land wiederherzustellen. Und ja, letztlich von da an entwickelte sich alles langsam, aber graduell, ja, wahrscheinlich schon auch in vielen Bereichen zum Besseren. Die wirtschaftliche Lage konnte stabilisiert werden, insbesondere dann eben auch der Tourismussektor wuchs und trug zu steigenden Einnahmen im Land bei. Und ja, da sind wir jetzt ja im Prinzip heute, sind wir ja das beste Beispiel, die zu steigenden Einnahmen beitragen. Gut, jetzt hier wir mit dem Fahrrad vielleicht weniger, aber ja, also der Tourismus ganz auf dem Balkan wächst ja und er verbreitet sich vor allem auch immer weiter in den Süden. Oder? Am Anfang sind die Touristen nur bis Kroatien gekommen, dann wurde Kroatien dadurch eben immer teurer, dann kamen sie nach Montenegro. Mittlerweile ist Montenegro an der Küste auch nicht mehr so billig. Jetzt kommen sie eben nach Albanien und machen es hier auch teuer. Und ja, das haben wir ja gesagt, die Straßen- und Infrastrukturwege werden neu gebaut. Jetzt eben auch hier zuletzt im Zjevnatal wurde die Straße asphaltiert. Also ich denke, es ist schon ein gewisser Aufschwung auf jeden Fall zu sehen. Haben wir auch besprochen, wie wir es hier in Shkodra wahrgenommen haben im Vergleich dazu, wie ich früher in Shkodra das Ganze wahrgenommen habe. Und ja, nichtsdestotrotz haben natürlich jetzt hier unsere Warmshowers-Hosts auch immer wieder von interessanten Fällen bei Korruption und so weiter berichtet. Keine Ahnung, hier irgendwo steht eine riesige Zahnklinik, wo halt nur ein einziger Zahnarzt praktiziert. Und ja, anscheinend ist das wohl ein offenes Geheimnis, dass das eben einfach zur Geldwäsche hier verwendet wird von der Mafia. Und also insofern kann man wirklich sicherlich nicht sagen, dass dieses ganze... Ja, dass Korruption und Mafia und das politische Chaos der Vergangenheit angehört, das sicherlich nicht. Aber zumindest mal wirtschaftlich geht es eher nach oben als nach unten. Vor allem eben auch dank des Tourismus. Ja, das mal so als Grundlage. Ich bin mal gespannt. Wir sind jetzt ja gar nicht noch so lange in Albanien und werden jetzt ja uns das Land dann eben in den nächsten Tagen auf dem Fahrrad dann auch erstmal genauer anschauen. Bin mal gespannt, wie viel von dieser Geschichte sich heute noch in Albanien wiederfindet. Neben der Tatsache, dass es zum Beispiel italienische Produkte recht viel gibt, dass wir ja eine recht große Auswahl an Barilla-Nudeln und Barilla-Pesto haben, zumindest im Vergleich zu den ehemaligen jugoslawischen Ländern. Also dieser italienische Einfluss, den merkt man wahrscheinlich schon noch. Auch in den Touristen sind recht viele Italiener da, ist ja auch nicht weit. Aber ja, mal schauen, was wir da beim nächsten Mal noch zu berichten haben.
Und jetzt geht's dann weiter zum heutigen FAQ-Teil. Der heutige FAQ-Teil ist die erste Folge aus einer dreiteiligen Serie, die wir zum Thema Impfungen bzw. Reiseimpfungen machen wollen. Und zwar wollten wir das dreiteilen, um im ersten Teil ein bisschen was über die Standardimpfungen, die man bereits in Deutschland erhält, auch wenn man nicht auf Reisen geht, beziehungsweise die in Deutschland empfohlen sind für alle, die einfach in Deutschland wohnen und leben. Um darüber ein bisschen was zu erklären, teilweise für jemanden, der die noch nicht gemacht hat, ist das natürlich auch für Reisen dann mehr relevant als in Deutschland selbst. Dann im zweiten Teil wollen wir genauer auf die Impfungen eingehen, die in der reisemedizinischen Beratung erwähnt werden, wenn man die bei einem Arzt oder auch bei einer reisemedizinischen Stelle in Deutschland macht. Und im dritten Teil wollen wir dann auf Impfungen eingehen, die es zwar auch gibt, insbesondere für Krankheiten, die jetzt auf Reisen relevant sind, die aber nicht empfohlen werden in Deutschland beziehungsweise auch gar nicht Erwähnung finden in dieser reisemedizinischen Beratung und warum das so ist. Bevor wir jetzt aber mit dem ersten Teil direkt anfangen, also mit den Standardimpfungen aus Deutschland, was ganz allgemein ist zum Nutzen von Impfungen oder auch Reiseimpfungen im Speziellen. Das ist natürlich immer eine Abwägungssache und sehr abhängig von der Reiseart bzw. der Exposition. Also ob man jetzt sehr viel Kontakt zu den Einheimischen pflegt bzw. ob man immer sauberes Trinkwasser hat, sprich ob man jetzt sein Trinkwasser immer aus Plastikflaschen kauft oder ob man es jetzt direkt von der Quelle, Brunnen oder aus dem Leitungswasser nimmt. Dann ist natürlich ganz wichtig die Reisedauer, also wie lange man wirklich irgendwo ist, wo man mit einer neuen Krankheit auseinandergesetzt wird. Die Reisezeit, also nicht die Dauer, sondern auch, ob man jetzt Sommer, Winter, Regenzeit, Trockenzeit kommt, ob da in dieser Zeit halt viele Mücken vorhanden sind zum Beispiel. Und natürlich ganz Standard, ob man irgendwelche speziellen Grunderkrankungen hat, die einen anfälliger für diese Krankheiten machen, beziehungsweise ob man einer speziellen Risikogruppe angehört, wie Schwangere, und deswegen eher darauf achten muss, dass man Probleme mit dem Impfstoff haben könnte oder dass das, weiß nicht, seinem Kind irgendwas aussetzt. Ein weiterer Abwägungspunkt, der jetzt nicht seine eigene Gesundheit betrifft, kann auch die Impfstoffverfügbarkeit sein. Also in dem Sinne, dass entweder der Impfstoff halt gerade jetzt in Deutschland nicht verfügbar ist, ich aber trotzdem in 3 Wochen auf diese Reise starten will und dann halt abwäge, ob das in Ordnung ist. Aber auch in dem anderen Sinne, dass dieser Impfstoff in Deutschland halt immer verfügbar ist, es aber sein kann, dass ich sage, oh nee, will ich mich eigentlich nicht impfen lassen, aber das Risiko habe, dass ich auf dieser Reise dann diese Impfung machen muss. Es gibt zum Beispiel eben auch Impfungen, die kann man postexpositionell machen, beziehungsweise muss man, wenn was Spezielles eintritt. Tollwut ist da ein gutes Beispiel für. Also ich gehe auf eine Reise, habe vorher gesagt, nee, Tollwut impfen will ich mich lieber nicht. Und dann werde ich halt von einem Straßenhund gebissen, der jetzt nicht, der sich schon ein bisschen anormal verhalten hat. Dann würde ich dort in ein Krankenhaus gehen müssen und dort würde ich diese ganze Impfserie nachholen müssen und noch mehr. Und das kann sein, dass dann dort dieser Impfstoff nicht so gut zur Verfügung steht. Ich als westlicher, keine Ahnung, Europäer oder sonst was, kriege diesen Impfstoff dort natürlich, weil ich Geld habe und dann nehme ich den Impfstoff der lokalen Bevölkerung einfach weg und die hat ihn dann nicht mehr. Und das ist halt auch eine Abwägung, die man machen kann, dass man das sich lieber in Deutschland impfen lässt, vorbeugend, und dann hat man das und dann hat man später nicht die Probleme oder nimmt es irgendwo in einem anderen Land nicht die verfügbaren Stoffe dort weg.
Ich hätte noch vielleicht 2 andere Punkte, die man noch erwägen könnte. Das eine ist der Preis. Ganz banal, ob es einem das wert ist, finanziell sich da impfen zu lassen. Und das andere ist vielleicht, wie lang dann noch die Schutzdauer auch ist. Also ob der Impfschutz dann ein Leben lang besteht, dann kann man es natürlich eher mal vorsorglich machen oder ob man eh alle 3 Jahre es wieder auffrischen muss. Aber das, denke ich mal, werden wir dann für die einzelnen Impfungen nochmal genauer beleuchten.
Ja, unter Abwägung dessen kann man aber zum Radreisen speziell jetzt allgemein sagen, oder zumindest wenn man mit Zelt und Trinken von nicht nur gekauftem Wasser unterwegs ist, dass es eher eine starke Exposition ist. Da hat man ja auch eher Kontakt mit den Einheimischen wiederum. Und ja, es gibt natürlich noch Gruppen, die da deutlich noch drüber liegen, insbesondere Katastrophenhelfer, Ärzte, zum Beispiel bei Ärzte ohne Grenzen oder so, die natürlich am besten alles haben müssen. Da ist man beim Radreisen noch ein bisschen flexibler, aber man ist schon stark ausgesetzt im Gegensatz zu Pauschaltouristen. Ja, und dann steigen wir erstmal ein in den ersten Teil. Das heißt, jetzt geht es um Standardimpfungen in Deutschland. Also um diese Liste zu erstellen, haben wir uns einerseits daran orientiert, was haben wir denn für Impfungen bekommen als Kind bzw. bis heute? Was wurde uns beim Arzt empfohlen? Und gleichzeitig, was wahrscheinlich im Grunde auch dasselbe ist, nur sich über die Zeit geändert hat, die STIKO-Empfehlungen, die jetzt eben im Moment da sind. Und diese STIKO-Empfehlungen, es gibt immer vom RKI so ein epidemiologisches Bulletin. Da gibt es verschiedene Ausgaben. Die Empfehlungen oder die Ausgabe mit den aktuellen Empfehlungen der STIKO, wo es dann auch so einen Impfkalender gibt, wann man die am ehesten machen sollte. Das ist in der Ausgabe 4 2022. Verlinken wir dann auch in den Shownotes dieses Dokument. Da haben wir uns auch ein bisschen für die Infos dran orientiert und dann natürlich Zusätze noch wo aus anderen Quellen eingeholt. Ja, das erste oder die wichtigste Impfung, die jeder kennt wahrscheinlich und hoffentlich auch die meisten haben, ist Tetanus. Das ist ja einfach eine Krankheit ausgelöst durch ein Bakterium, dessen Sporen halt einfach überall vorkommen. Und das muss auch nicht besonders dreckige Orte sein. Das kommt halt einfach in Gartenerde zum Beispiel vor. Und das heißt, wenn man jetzt irgendwo einen Unfall hat, sich verletzt, und da halt einfach, keine Ahnung, ein bisschen Erde oder anderer Dreck an die Wunde gekommen ist, da könnten diese Sporen drin sein und sich dann eben ausbreiten. Und dann kommt es zu, wie der Name der Krankheit auch schon sagt, Wundstarrkrampf.
Also du meinst nicht den Namen Tetanus, der sagt mir nichts.
Ja, genau. Also ich meine Wundstarrkrampf. Man kennt die Krankheit halt auch unter Wundstarrkrampf, genau. Also die Symptome von dieser Krankheit sind dann einfach krampfartige Muskelstarren. Ja, und klar, gerade beim Reisen kann man sagen, verletzt man sich auch mal öfter, weil man da unterwegs ist, zum Beispiel beim Wandern oder je nachdem, was für eine Reiseart man halt macht. Und entsprechend, auch wenn es schon in Deutschland natürlich wichtig ist, weil auch im Alltag verletzt man sich, wenn man das jetzt noch nicht hat, dann konnte man sich trotzdem überlegen, für die Reise zu machen, weil da vielleicht das Risiko noch ein bisschen höher ist. Ja, Tetanus an sich hat halt relativ hohe Letalität. Aber dafür auch sehr geringe Inzidenzen, kann man sagen, im Vergleich dazu.
Jetzt nochmal kurz, ich meine, klar, nach Corona weiß jeder, was damit gemeint ist, aber was genau, was nochmal Letalität und Inzidenz?
Also Letalität heißt einfach die Tödlichkeit dieser Krankheit, wenn du sie dann mal kriegst eben. Und Inzidenz ist einfach, wie viele Menschen das bekommen. Und ja, für Tetanus gibt es natürlich eine Impfung. Da hat man normalerweise eine Grundimmunisierung als Kind mit, ich glaube, 3 Impfdosen und danach eine Auffrischung alle 10 Jahre, was jetzt nicht so oft ist. Also da hat man normalerweise erstmal Ruhe, wenn man die mal wieder gemacht hat. Und insofern bietet sich das auch an. Also die Impfung ist auch schon sehr lange erprobt. Die gibt es schon längere Zeit. Ich weiß es gar nicht mehr. Seit wann habe ich mich nicht ganz genau informiert. Aber ich würde sagen, jeder kennt die eigentlich. Und wer davon noch nichts gehört hat, das sollte eine Ausnahme sein. Dann soll man mal auf seinen Arzt zugehen, weil das sollte jeder Arzt erwähnen, wenn das in seinem Impfpass nicht drin steht.
Aber alle 10 Jahre auffrischen heißt auch, dass man sich da hat man zwar vielleicht dann erstmal Ruhe, nachdem man sie hat, aber man muss sich schon auch wieder das ganze Leben lang darum kümmern, dass die 10 Jahre dann auch nicht überschritten werden, oder?
Ja, gut, wie bei jeder Impfung ist es so ein bisschen, die 10 Jahre sind halt so genannt, weil dann halt die Schutzwirkung runtergeht, dann bist du vielleicht nur noch, 60% geschützt statt 100% oder je nachdem, wie die Impfwirkung halt ist. Wenn du es jetzt nach 11 oder 12 Jahren machst, ist wahrscheinlich schon auch noch in Ordnung. Du hast halt vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen größeres Risiko, dass du diese Krankheit trotzdem kriegst. Ich meine, jede Impfung oder keine Impfung ist wahrscheinlich so, dass sie 100% schützt. Bei sowas wie Tetanus vermute ich, dass der Prozentsatz des Schutzes schon sehr hoch ist und diese 10 Jahre so angesetzt sind, dass du diesen Schutz auch hoch hältst immer. Aber das heißt nicht, dass du den sofort verlierst nach 10 Jahren Schluss und jetzt kriegst du auf jeden Fall Tetanus, wenn du da irgendeine Verletzung dir zuziehst, wo diese Sporen reinkommen.
Ja, ich wollte nur sagen, auch wenn wir das jetzt ja so darstellen, wie es ja auch richtig ist, dass es eine absolute Standardimpfung ist und dass man dann erstmal Ruhe hat, wenn man sie hat. Man hat halt nur für 10 Jahre Ruhe und wenn man auf Reisen geht, jetzt eine große Reise vor sich hat, dann sollte man vielleicht schon noch mal gucken, ob denn die letzte Tetanus-Impfung auch tatsächlich weniger als 10 Jahre her ist oder ob man die vielleicht noch mal auffrischen sollte. Also muss man sich schon noch mal kurz drum kümmern vielleicht.
Genau, also wenn die jetzt vor einer sehr langen Reise zum Beispiel nur 9 Jahre her ist und man die nach einem Jahr machen würde und man ist eigentlich 2 Jahre weg oder so, dann kann man die durchaus auch nach 9 Jahren schon noch mal machen, um auf Nummer sicher zu gehen und einfach das sich darum nicht auf der Reise kümmern zu müssen.
Stimmt, so war es ja bei mir. Ne? Ich habe ja den Arzt gefragt, ich glaube, meine ist 8 oder 9 Jahre her, die letzte gewesen, habe ich den Arzt gefragt, ob ich die jetzt halt auch schon vorziehen kann, einfach weil ich auf der Reise mich ja nicht impfen lassen möchte. Und er meinte, ja, eigentlich heißen 10 Jahre schon 10 Jahre, aber ja, in ihrem Fall macht das Sinn. Und dann habe ich das auch gemacht. Ne? Aber so war schon ein bisschen, so ganz gern hat er das nicht gemacht, habe ich das Gefühl, aber letztlich war es halt sinnvoll.
Ja, warum man das nicht gern früher macht, ist, denke ich, auch ein bisschen, weil sich die Nebenwirkungen dann halt verstärken einfach, denke ich. Oder können zumindest, weil du es einfach öfter machst und noch genug von diesen Antikörpern in dir hast.
Ist wahrscheinlich halt auch ein bisschen rechtlich immer ein bisschen, also ein Arzt muss wahrscheinlich immer ganz gut begründen können, wenn er den Vorgaben von der STIKO und vom RKI, wenn er davon abweicht, oder es kann halt nicht einfach mal so ohne Begründung machen.
Zumindest bei den Impfungen, die eben die Krankenkasse bezahlt. Also ich will dazu sagen, diese ganzen Impfungen, die wir heute im Teil, also diese Standardimpfungen, die in Deutschland empfohlen werden, über die wir reden, die werden von der Krankenkasse bezahlt. Deswegen weiß ich da auch gar nicht, wie teuer so eine Tetanusimpfung eigentlich ist, weil die wurde bei uns von der Krankenkasse gezahlt. Muss man nicht selber kaufen oder so. Und dann, ja, dann muss der Arzt natürlich ein bisschen argumentieren, wenn er jetzt von den Empfehlungen abweicht. Eine weitere Standardimpfung, die man in Deutschland kriegt, und zwar meistens zusammen mit Tetanus im selben Impfstoff, ist die Impfung gegen Diphtherie. Wie Tetanus kriegt man die normalerweise als Kleinkind geimpft und dann eben auch alle 10 Jahre die Auffrischung. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es auch eigene Impfstoffe nur gegen Tetanus, nur gegen Diphtherie, aber standardmäßig kriegt man die so als Kombi-Impfstoff. Diphtherie ist auch durch ein Bakterium ausgelöst, ist aber eine Infektion der Atemwege und die kann eben lebensbedrohlich sein und vor allem tritt die, wenn dann auch im Kindesalter auf. In Deutschland ist sie nicht mehr so verbreitet, eigentlich nur durch eingeschleppte Fälle von Reisen tatsächlich, die meisten Fälle, die auftreten. Das heißt andererseits, dass wenn man da ein bisschen Rücksicht nehmen will, sollte man sich gerade bei Reisen oder Vorreisen dagegen impfen lassen, wenn man es nicht eh schon hat, um das eben nicht zurückzuschleppen. Also gut, ist natürlich eine persönliche Sache, aber wenn man so die Gesamtbevölkerung betrachtet, wäre es natürlich gut, wenn dann zumindest Leute, die auf Reisen gehen, sich dagegen impfen würden, wenn sie es noch nicht haben. Die Verbreitung dieser Diphtherie ist dann vor allem noch so in Asien, tatsächlich in der ehemaligen Sowjetunion, weil scheinbar früher halt eine Art Impfpflicht dafür war und seit dem Zerfall der Sowjetunion diese Pflicht nicht mehr besteht und das alles so ein bisschen runtergegangen ist dadurch. Und dadurch gibt es da jetzt halt Impflücken und die Krankheit hat sich dann wieder ein bisschen mehr ausgebreitet. Genau. Eine weitere Impfung, die auch in Kombi mit Tetanus und Diphtherie gemacht wird, oft, zumindest bei uns war es auch so der Fall, ist Pertussis. Das ist Keuchhusten, wird auch wieder durch ein Bakterium ausgelöst und ist eine sehr hoch ansteckende Infektionskrankheit, auch der Atemwege. Das Ganze wird nochmal durch Tröpfcheninfektion übertragen. Symptome davon sind eigentlich hauptsächlich im Husten, deswegen heißt es auch Keuchhusten. Und bei Säuglingen insbesondere kann das eben auch Atemstillstände verursachen und dadurch eben zum Tod führen. Deswegen wird das auch schon als Kleinkind eben geimpft, zusammen mit Diphtherie und Tetanus. Also sowohl Tetanus, Diphtherie als auch Pertussis haben 3 Impfungen zur Grundimmunisierung nach der STIKO-Empfehlung im ersten Lebensjahr. Interessanterweise haben sowohl ich als auch Tizian dann noch eine 4. bekommen für das Ganze kurz danach. Aber eigentlich sollte die erste Auffrischung für die 3 Sachen erst beim 5. bis 6. Lebensjahr sein. Und dann eine 2. Auffrischung zwischen 9 und 16, eine 3. Auffrischung ab 18 dann irgendwann. Also 10 Jahre später wahrscheinlich eben zur 2. Auffrischung. Und danach ist man bei Pertussis durch. Also 3 Grundimmunisierungsimpfungen für Pertussis und dann 3 Auffrischungen und dann ist man durch. Wohingegen man für Tetanus und Diphtherie eben noch alle 10 Jahre wieder weitermachen muss, bis man stirbt, mehr oder weniger.
Ja, kann ja schon sein, dass sich da auch einfach die Vorgaben geändert haben. Jedenfalls, also seit wir das bekommen haben, als wir Kleinkind waren. Jedenfalls haben wir jetzt vor der Reise beide nochmal das komplette Programm genommen, also an Diphtherie, Pertussis und Tetanus. Das heißt, wir sind auf jeden Fall geimpft.
Und ja, wir machen gleich ein bisschen weiter mit dieser Serie, was da immer als Kombi-Impfstoff dabei ist, weil gerade bei diesen Impfungen als Kind, diesen Grundimmunisierungsimpfungen für Tetanus, Diphtherie und Pertussis, ist es so, dass da normalerweise dann noch Polio dazu ist, also Impfung gegen Poliomyelitis. Diese Krankheit ist auch bekannt unter dem Namen Kinderlähmung. Das sagt im Grunde auch, was es ist. Also diese Krankheit führt zu Lähmungen einfach von verschiedenen Körperteilen. Und wenn diese Lähmung dann halt sowas wie, ich weiß nicht, Atemmuskeln oder so befällt, dann hast du halt ein Problem und dadurch kann es halt zum Tod führen. Das Ganze wird eben durch Polioviren übertragen, die dann eben diese Motoneuronen befallen und dadurch zu diesen Lähmungen führen. Und meistens wird es durch Schmierinfektionen übertragen. Ja, wie wir schon gesagt haben, da ist es auch so, dass man die Grundimmunisierung mit 3 Impfungen als Kleinkind macht. Dann hat man eine Auffrischung als Jugendlicher. Und in Deutschland ist man dann durch sozusagen. Also in Deutschland gibt es dann keine weitere Empfehlung zur Auffrischung. Liegt daran, dass es halt auch eben für Kinder insbesondere wichtig ist, also diese Krankheit bei Kindern schlimm verläuft. Es ist tatsächlich aber auch so, dass in anderen Ländern der Welt, da ist Polio halt noch endemisch beziehungsweise ein bisschen weiter verbreitet und sorgt noch für Probleme. Und da gibt es manche Länder, für die WHO eigentlich vorschreibt, dass sie eine Impfung fordern sollen. Und das wären Afghanistan, Pakistan, Israel und manche südostafrikanische Länder. Und zwar sagt die WHO, diese Länder sollen bei Ausreise prüfen, dass man eine Impfung hat, die nicht länger als 1 Jahr alt ist, bei Ausreise.
Also bei Ausreise halt, damit man es nicht in die Welt hinausschleppt, oder?
Ganz genau, richtig. Und wie das jetzt praktisch gemacht wird von den Ländern, kann ich nicht sagen. Ich habe nur gelesen, dass die WHO das diesen Ländern vorschreibt. Aber die WHO ist eben die Weltgesundheitsorganisation. Ich weiß nicht, wie die Länder sich da wirklich dran halten, das auch strikt durchzuziehen.
Also als wir damals aus Israel ausgereist sind, kann ich mich nicht erinnern, dass die den Impfpass kontrolliert haben. Und ich hatte damals auch sicherlich keine 1 Jahr junge Polio-Impfung, weil die braucht man ja nur alle 10 Jahre in Deutschland oder wenn überhaupt.
Gut, jetzt kann es natürlich sein, dass damals, als du aus Israel ausgereist bist, dass die Lage noch nicht so war wie heute, weil das ändert sich relativ schnell bei Polio tatsächlich auch. Ja, nichtsdestotrotz macht es halt auch von der Empfehlung her für andere Länder Sinn. Also auch da, wo die WHO jetzt eigentlich nicht ausspricht, dass man es kontrollieren soll, gibt es eine Empfehlung zum Beispiel für die Ukraine oder auch für Zentralafrika. Aber wie schon gesagt, das Risiko besteht eher für Kinder und alte Menschen. Also ich habe ja zum Beispiel meine letzte Tetanus, Diphtherie, Pertussis Kombi gehabt 2020, habe mich damals natürlich noch nicht um irgendwas gekümmert, was da jetzt wirklich alles drin ist in dieser Kombi-Impfung. Da hat die Ärztin mir halt das Ding gespritzt und da ist halt kein Polio dabei, weil es in Deutschland nicht empfohlen ist. Da Tizian das jetzt erst direkt vor der Reise gemacht hat, hat er sich natürlich explizit nochmal drum gekümmert und der Arzt hat ihm dann eben eine Kombi gegeben, wo noch Polio mit drin war. Das heißt, er hat jetzt 2022 eben diese Mehrfachkombi gehabt und jetzt noch frisches Polio sozusagen.
Das heißt, wenn wir jetzt im Winter tatsächlich nach Israel gehen sollten, dann darf ich noch ausreisen, aber du nicht.
Ja, oder ich werde halt zwangsgeimpft, aber das sollen sie gerne machen, da habe ich kein Problem mit, wenn sie mir das noch spritzen.
Also zumindest, wenn Israel den WHO-Vorgaben überhaupt folgt, wo was vielleicht auch nicht gesichert ist.
Ja, und wir sind noch nicht durch mit den Impfungen, die immer in Kombi mit dem anderen kommen. Tatsächlich kriegt man, oder zumindest bei uns war es so, dass wir als Kleinkind dann 5er-Mischmasch bekommen haben, wo nach die Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Polio auch noch HIB dabei war. Das ist Haemophilus Influenza Typ B, heißt das Zeug. Das hat im Allgemeinen eben als Kleinkind in dieser Kombi gegeben, für die Grundimmunisierung, danach ist aber keine Auffrischung mehr nötig. Das heißt, das hat man als Kleinkind dann auch durch und kümmert sich seither nicht mehr drum und muss sich auch nicht mehr kümmern. Angenommen, man hatte das als Kleinkind nicht, wird das Erwachsenen auch nur empfohlen, wenn sie eine Indikation haben, wie zum Beispiel eine Sichelzellenanämie und dann eben sehr anfällig dafür sind. Das ganze Ding ist eben eine schwere bakterielle Infektion für Kleinkinder hauptsächlich. Vor allem die Atemwege sind betroffen und kann dann eben zu einer Lungenentzündung, aber auch einer Hirnhautentzündung führen. Wie gesagt, ist aber abgeschlossen, wenn man das als Kleinkind mal hatte. So, jetzt sind wir mit diesen Kombi-Sachen durch. Eine andere Kombi-Impfung, die Tizian und ich eben als Kombi hatten. Die Impfung gibt es auch einzeln, aber wir hatten eben eine Masern-Mumps-Röteln-Kombi-Impfung und zwar 2 Stück hat man davon als Kleinkind und dann ist man da durch, hat einen lebenslangen Schutz. Masern sind natürlich auch, was die Reiseimpfung angeht, sehr wichtig, wenn man das noch nicht hat. Also Masern sind eigentlich überall auf der Welt noch verbreitet. Man hat überall ein hohes Infektionsrisiko. Die Krankheit ist hoch ansteckend. Und das Problem ist einfach, dass die Impfabdeckung eigentlich auch weltweit überall sehr limitiert ist. Und das heißt, man hat in beide Richtungen ein Risiko von Einschleppung. Man hat einerseits das Risiko, dass man es von der Reise eben nach Deutschland einschleppt, wo wir ja aufgrund von aktuellen Diskussionen sehen, dass noch nicht alle Leute geimpft sind und dass es sich gerade in Kindergärten oder sonst was irgendwie auch weiter verbreitet. Problematischer im Gesamtkontext ist es wahrscheinlich eher, wenn du es von Deutschland noch in ein anderes Land schleppst, das halt von der Infrastruktur nicht so aufgebaut ist wie Deutschland und deswegen nicht nur gesundheitlichen Schaden bei den Menschen anrichtet, sondern auch wirtschaftlichen Schaden, weil da dann eine Epidemie ausbricht oder so. Deswegen ist Masern zumindest sehr wichtig. Mumps Röteln, muss ich zugeben, habe ich mich jetzt nicht genau informiert. Das war halt bei uns in der Kombi-Impfung mit drin, ja.
Ja, ich meine, das sind ja wirklich, also wahrscheinlich auch Polio und Pertussis und Diphtherie und Tetanus, aber jetzt insbesondere Masern, Röteln, Mumps sind ja so absolute Standardimpfungen, ne? Also ich meine, die sollte wirklich jeder haben, auch in Deutschland. Und die hat wahrscheinlich auch jeder, der jetzt, also der kein absoluter Impfgegner ist, oder?
Ich hoffe nur, wenn man sich so diese Diskussion in letzter Zeit anschaut, klang es schon so ein bisschen so, dass es so viele Leute gibt, die keine Masern haben und dagegen auch was haben. Also, naja. So, was auch an sich eine Standardimpfung ist, in dem Sinne, dass wir sie beide haben und sie auch empfohlen wird in Deutschland. Aber tatsächlich glaube ich, dass es so ist, dass viele Menschen diese Impfung nicht haben in Deutschland. Das ist Hepatitis B. Also man hat 3 Dosen zur Grundimmunisierung, normalerweise eben auch als Kleinkind und hat danach eigentlich einen lebenslangen Schutz. Normalerweise wird Hepatitis B eben über Blut und Körperflüssigkeiten übertragen. dadurch halt auch für spezielle Gruppen relevant eher. Und weltweit ist es tatsächlich eine der häufigsten Virusinfektionen. Das Ganze führt dann eben zu einer Hepatitis, heißt einer Leberentzündung. Und aus der könnten wiederum noch schwerwiegendere Lebererkrankungen entstehen, die dann auch eben zum Tod führen können. Witzigerweise habe ich tatsächlich noch eine vierte Dosis, eine Auffrischung irgendwann als Jugendliche bekommen. Weiß gar nicht warum, aber scheinbar kann man, wenn man da stark exponiert ist oder wenn man nicht mehr so viele Antikörper hat, auch eine Auffrischung kriegen, aber im Prinzip 3 Dosen, dann bist du lebenslang geschützt. So, eine Impfung, die jetzt vielleicht nicht ganz als Standardimpfung gelten kann in ganz Deutschland, aber für uns, wie wir aus Baden-Württemberg kommen, auf jeden Fall eine Standardimpfung war die FSME-Impfung. Also FSME heißt Frühsommermeningitis oder auch Hirnhautentzündung an sich, obwohl es eigentlich nur dazu führt. In Englisch nennt man es eher TBE, Tick-Borne Enzephalitis, einfach weil es eben durch Zecken ausgelöst wird. Also Zecken übertragen diese Krankheit und die führt dann eben, wie sie schon heißt, zu einer Hirnhautentzündung im Normalfall und kann dadurch auch tödlich verlaufen. Entsprechend ist das ganze Ding verbreitet dort, wo es Zecken gibt, dieses Übertragen. Und das ist halt in Deutschland nicht in jedem Bundesland. Das heißt, nicht überall zahlt die Krankenkasse diese Impfung. Aber im Süden auf jeden Fall. Also Bayern und Baden-Württemberg auf jeden Fall. Sonst weiß ich, kann ich es nicht genau sagen. Verbreitungsgebiete sind vor allem eben Zentral-, Nord- und Osteuropa, Nordasien wie Russland, aber auch China, Japan, Kasachstan, Mongolei. Überall dort, wo es halt diese Zecken gibt und Wald und Wiesen und wo man da durchstapft, mehr oder weniger. Die Impfung an sich selbst, die muss man je nach Impfstoff, da gibt es verschiedene Impfstoffe dagegen, die muss man dann alle 3 bis 5 Jahre wieder auffrischen. Also das ist tatsächlich was, wo man sich auch auf der Reise dann drum kümmern muss vielleicht, weil man die letzte Auffrischung einfach nicht ganz knapp vor der Reise hatte oder die Reise länger dauert und so weiter. Also zusammenfassend ist FSME eben für die Leute eigentlich eine Reiseimpfung, die jetzt nicht in einem Risikogebiet wohnen innerhalb Deutschlands und dadurch diese Impfung vielleicht noch nie gehört haben, auch noch nie bekommen haben. Und die würde dann wahrscheinlich auch in der reisemedizinischen Beratung erwähnt, wurde bei uns glaube ich auch, aber nur mit dem habt ihr ja schon gut. Was ich noch an einer Impfung habe, aber die es ja nicht ist, HPV. Das ist eine Impfung gegen humane Papillomviren. Das sind DNA-Viren, die infizieren die Zellen der Haut und Schleimhäute und können eben tumorartiges Wachstum hervorrufen. Zu der Zeit, wo ich das bekommen habe, kam das, glaube ich, erst so auf. Da wurde das häufig Mädchen und Frauen nur verabreicht, diese Impfung, weil dieses tumorartige Wachstum eben oft in der Gebärmutter stattfand und das Ganze dann zu Gebärmutterhalskrebs geführt hatte damals. Mittlerweile ist es so, dass diese Impfung tatsächlich allen Jugendlichen, also auch Jungen empfohlen wird. Bis zum 14. Lebensjahr sogar wird es empfohlen und Nachholimpfungen tatsächlich sollten dann bis zum Alter von 17 Jahren nachgeholt werden. Erwachsenen wird es dann eben nicht mehr empfohlen. Es heißt, dass sie zwar von dieser Impfung noch profitieren können, aber die Wirksamkeit sehr reduziert ist und auch musst du es vermutlich selbst zahlen. Und ja gut, das ist eben eine Krankheit, die durch sexuellen Kontakt übertragen wird. Aber offensichtlich ist es bei HPV, ist es einfach, wenn man es nicht als Jugendlicher gemacht hat, dann erwähnt es keinen Arzt mehr. Scheint so. Also es ist einfach da, um diese Krankheitslast durch diese Tumore ein bisschen zu reduzieren insgesamt und halt auch die Übertragung und dadurch insgesamt in der Bevölkerung.
Das heißt, reicht's, wenn die Frauen sich das impfen lassen, dann ist die Krankheitslast gering genug, sodass wir Männer uns nicht mit den Nebenwirkungen der Impfung rumschlagen lassen müssen, oder wie?
Ja, so jetzt auch nicht, ne? Weil heutzutage ist ja schon allen empfohlen. Haben Sie schlecht gemerkt, dass es nicht nur zu Gebärmutterhalskrebs führt, sondern auch von Männern übertragen wird und bei denen womöglich auch irgendwelche Krebs oder Tumore da wachsen. Ja, so ganz genau, so ganz klar ist uns das Thema jetzt auch immer noch nicht nach den Infos, die wir hier haben.
Scheint irgendwie aber auch nicht die wichtigste aller Impfungen zu sein. Ne? Also irgendwie bin ich da nie so wirklich drüber gestolpert in all den Jahren.
Eine Krankheit, die auch in Deutschland oft Thema ist, ist die Influenza, also die Grippeimpfung. Gut, das ist genau wie sie in Deutschland auch eigentlich nur Elternmenschen empfohlen wird, wird sie auch als Reiseimpfung eigentlich nur Elternmenschen bzw. Risikogruppen eben empfohlen und sonst eben in Abwägung nach dem eigenen Risiko, ob man da jetzt in eine Grippewelle reinkommt oder beziehungsweise auch die Impfstoffverfügbarkeit einfach. Ob, ich meine, auch in Deutschland ist ja die Frage, ob du da gerade, wenn du jetzt da in einer Woche weggehst, ob du da noch eine Grippeimpfung kriegst oder so. Also für uns jetzt weniger relevant.
Also da spielt dann vielleicht dann tatsächlich auch dann das Kriterium eine Rolle, was ich vorhin noch angesprochen habe, wie lange die Impfung hält, ne? Weil die man ja im Prinzip wirklich jedes Jahr auffrischen muss und das halt auf so einer Reise, also ich meine, da habe ich in Deutschland schon keinen Bock zu, also ich habe glaube auch noch nie eine gemacht. Also muss man halt vielleicht dann vor allem auch nochmal drauf achten, wenn man älter wird, aber jetzt in meinem Alter habe ich dann nie eine gemacht, einfach weil ich keinen Bock hatte, jedes Jahr dahin zu gehen. Und auf einer Reise gilt das halt noch viel mehr. Wenn die jetzt ein Leben lang dann halten würde, dann würde ich es machen.
Ja, ich habe tatsächlich mal eine Grippeimpfung gemacht, weil es die vom Büro aus einfach gab. Da ist man halt ins Büro gegangen, kurz weg zum Impfen und dann ja, war das halt so. Aktuelle Geschichte ist natürlich noch Covid-19-Impfung. Also klar, das ist eine ganz aktuelle Sache und passt auch weder zu Standardimpfungen noch zu Reiseimpfungen so wirklich. Aber ja, es ist insofern eine Standardimpfung geworden, dass man sie halt auch in Deutschland empfiehlt. Ja, ist halt einfach sowohl zum Eigenschutz als auch wegen möglicher Reisebeschränkungen vielleicht nötig. Wobei wir jetzt, also wir haben tatsächlich 4. Mal Comirnaty, also dieser Impfstoff von BioNTech. Wir haben kurz vor der Reise noch schnell unseren 4. geholt, einfach weil wir dachten, hier aktuell und dann lassen wir uns die Länder rein und so. Und kann aber nicht schaden, hat es auch nicht. Wir wurden nur bisher auch nie an der Grenze kontrolliert, aber das ist vielleicht ein bisschen biased, weil wir jetzt voll im Hochsommer auch unterwegs sind. Ne? Also wahrscheinlich sind da die Grenzen halt einfach offen und dann sind wir gespannt, ob wir dann im Winter auch unsere Impfnachweise dann vorzeigen müssen, spätestens nach Israel vermutlich schon.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Sommer, wie es jetzt im Sommer in Israel wäre. Im Winter muss man halt sehen, genau, da könnten dann sein. Das Israel war ja immer relativ restriktiv, was das angeht. Also ich meine, Grundimmunisierung ist ja da aktuell, glaube ich, mit 3 Impfstoffen ist ja die Empfehlung. Ne? Und der 4. ist mehr oder weniger so optional. Und ja, genau, deswegen, wir haben jetzt halt den 4. einfach mal noch mit dem Arzt gefunden, der uns den impft, obwohl zu dem Zeitpunkt für unsere Altersgruppe noch keine STIKO-Empfehlung, glaube ich, vorlag. Aber wir haben halt gesagt, wir machen das sicherheitshalber einfach. Ich meine, wer weiß nicht, dass man doch irgendwann rausfindet, dass man eben 4 Impfungen braucht und dann stehen wir irgendwie vor irgendeiner Grenze und die sagen hier, bitte 4 Impfungen. Und das Problem mit diesem Impfstoff war ja auch immer noch, ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, dass es so klang, als dass es nicht so einfach wäre, den im Ausland dann zu bekommen. Weil der ja immer auch in den anderen Ländern in der Regel von den Staaten finanziert wird und die den aber dann nur für die eigenen Staatsbürger bezahlen. Das heißt, wenn du jetzt in Griechenland halt zum Beispiel hingehen willst und diesen Impfstoff haben willst, dann der griechische Staat zahlt das nicht für dich. Du könntest es vielleicht selber zahlen, aber da ja zu diesen Impfzentren ja nur Griechen hingehen, ist einfach nicht die Infrastruktur vorhanden, um Zahlungen von irgendwelchen anderen Leuten entgegenzunehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach. Gut, jetzt in irgendwelchen Ländern wie der Türkei mit Bestechung und so wird es wahrscheinlich schon irgendwie gehen, aber so vom formalen Prozess wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, die Impfung im Ausland zu bekommen, eben weil die Finanzierung eben über die Staatshaushalte funktioniert.
Genau, deswegen haben wir uns einfach für die sichere Variante entschieden, sowohl gesundheitlich als auch eben einreisetechnisch. Es gibt noch ein paar Empfehlungen für Impfung, die wir jetzt nicht haben. Das sind Pneumokokken. Das wird heutzutage für Kleinkinder oder alte Menschen empfohlen. Wir haben das nicht, was wahrscheinlich daran liegt, dass damals, als wir Kleinkinder waren, es noch keine Empfehlung für eine Impfung gegen diese Krankheit gibt oder es einfach noch keine Impfung dagegen gab. Das heißt, wir werden sie vielleicht dann in Erwägung ziehen, wenn wir alt sind. Schauen wir mal. Dann gibt es noch eine Impfung gegen Varizellen. Also im Prinzip Windpocken. Wir haben Windpocken schon gehabt und soweit wir wissen, heißt das, dass wir dann safe sind, niemals mehr Windpocken zu bekommen. Und deswegen brauchen wir die Impfung auch nicht. Gut, das war's im Prinzip. Und den Standard, wie wir den jetzt haben, ja, das ist eigentlich so, wie gesagt, also wir sind jetzt relativ nah am Standard der STIKO-Empfehlung gewesen, außer das, was ich halt von damals, als wir Kleinkinder waren, geändert hat. Also wir haben eigentlich das meiste schon als Kleinkind, wir haben die meisten Grundimmunisierungen als Kleinkind bekommen, gerade so die wichtigsten, Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Polio, etc., etc., Masern, Mumps, Röten. wenn man das jetzt nicht als Kleinkind hatte, dann ist die Nachholung von den meisten, gerade sowas wie bei Tetanus, auch als Erwachsener möglich und auch sinnvoll, falls noch nicht geschehen. Also es gibt dieses STIKO-Motto, oder weiß gar nicht, ob das von der STIKO kommt, jede Impfung zählt. Also ist jetzt nicht so, ich hatte das halt nicht als Kleinkind, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr safe oder sonst irgendwas. Doch, ist.
Also man sollte nicht denken, ist jetzt eh zu spät.
Genau, also kann man schon alles noch machen. Tötet einen jetzt nicht nur, weil man kein Kleinkind mehr ist. Genau, also es gibt, wie gesagt, diesen Impfkalender der STIKO. Kann man einfach googeln, Impfkalender STIKO. Oder eben diesen Link, den wir zu diesem epidemiologischen Bulletin haben für die Standardimpfungen. Und da steht eben auch drin, wann man am ehesten die Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfung machen oder wann der beste Zeitraum für eine Nachholimpfung ist oder ab wann man eigentlich keine Nachholimpfung mehr machen braucht, weil man eh aus der Risikogruppe raus ist. Wie bei diesen Pneumokokken, wir sind jetzt nicht mehr Kleinkind, wir brauchen die jetzt erstmal nicht. Ja, und damit sind wir durch die Standardimpfung, den wahrscheinlich langweiligsten Teil dieser Trilogie. Und nächstes Mal wird es dann ein bisschen spannender bezüglich der Reiseimpfungen, die dann auch empfohlen werden bei der reisemedizinischen Beratung und die wir dann auch haben oder auch nicht. Und der dritte Teil ist wahrscheinlich dann der spannendste für die, weil davon wahrscheinlich die meisten Leute noch nicht gehört haben, von den ganzen Impfungen, die es tatsächlich auch gibt, aber die eben nicht empfohlen oder zur Anwendung kommen. Ja, könnt gespannt sein.
Ja, zwei hausmeisterliche Themen vielleicht noch kurz ansprechen. Zum einen haben wir jetzt tatsächlich auch das Finanzdiagramm auf unserer Statistikseite ganz am Ende, ganz unten unserer Statistikseite veröffentlicht. Da auch ein sehr interaktives Diagramm, wo ihr mal gucken könnt, wofür und für welche Kategorien wir so hier unser Geld ausgeben. Das wird natürlich dann auch für die kommenden Monate fortlaufend aktualisiert.
Ja, und lasst euch erst nicht von wunderlichen Features verwirren, die erst aussehen, als würde da was falsch berechnet. Lest euch erst die Infos durch, wenn euch was komisch vorkommt, weil da sind komische Sachen dabei.
Ja, also der Mittelwert, wenn man fragt, man kann ja diese Mittelwertlinie einblenden über den Button rechts oben in der Leiste. Und da werden aber praktisch die Monate anteilig dann berücksichtigt. Das heißt, wenn man praktisch im Summenmodus ist, dann ist jetzt praktisch für dieser Monat halt praktisch mit 0,5 gewertet, aber dadurch, dass praktisch durch die Summe geteilt wird, geht praktisch diese bisherigen Tage dieses Monats stärker gewichtet in die Statistik ein. Deswegen passt es schon, dass die Mittelwertlinie praktisch oberhalb von allen Balken rauskommt. Also ist kein Bug in dem Sinne, sondern ja, hat vermutlich jetzt keiner verstanden, so wie ich es scheiße erklärt habe, aber lasst euch sicher sein, das ist kein Bug. In der Erläuterung ist auch ein bisschen erläutert unter dem Diagramm. Rechts unten gibt es ja dieses Fragezeichen-Button, wo man dann die Erläuterung zum Diagramm aufmachen kann. Ja, schon wieder viel zu viel darüber gelabert. Nächster Punkt ist, wir sind jetzt tatsächlich auch auf Apple Podcast. Apple Podcast hat aufgehört rumzuzicken, nachdem wir mehrfach unser Logo neu angepasst und hochgeladen haben. Apple Podcast hat es geschluckt. Das heißt, neben Spotify und Google Podcast sind wir jetzt auch auf Apple Podcast und damit eben iTunes zu finden. Wenn ihr uns dort hören wollt, könnt ihr das gerne tun. Da kann man übrigens auch Podcasts bewerten und kommentieren und Sterne vergeben. Also wer uns da ein bisschen unterstützen möchte auf diese Art und Weise, ist natürlich gerne gesehen und freut uns sehr.
Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende für heute. Wir sind jetzt, wie gesagt, noch hoffentlich bis spätestens Donnerstag hier in Shkodra, haben unser Päckchen bekommen und versorgt in dem Sinne und fahren dann weiter Richtung Tirana, aber innerhalb eines großen Schlenkers durch Albanien, also nicht auf direktem Weg entlang der Hauptstraße. Und das heißt im Grunde, dass wir ungefähr Ende nächster Woche vermutlich den nächsten Podcast in Tirana veröffentlichen werden, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen zumindest. Genau. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, das Castle erkunden, wo wir noch gerade sind. Und dann erstmal vor der Mittagssonne flüchten, würde ich sagen, die jetzt doch recht heiß geworden ist schon wieder. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, fahren wir mal weiter. Bis dann. Tschüss.